Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Außer dass ich diese Techniken kenne, bin ich gesegnet mit einem guten Gedächtnis. Ich bin sehr verpeilt und sehr verklatscht im Alltag, aber Sachen
merken. Wie macht sich das bemerkbar, dieses Verpeiltsein?
Ich laufe ständig gegen Sachen, ich überschütte mich ständig mit Sachen. Also Menschen denken, dass ich schwarz trage, weil ich mysteriös sein möchte, aber es ist einfach so, dass ich kein Weiß tragen kann, weil es von allen Leuten auffallen würde, dass ich ständig Flecken auf mir habe. Ich könnte noch bunt tragen vielleicht, ja, so Paisley-Muster oder so, das würde auch
gehen. Ach, wie lustig, okay. Aber dein Gehirn, da kannst du dich drauf verlassen.
Genau, ich merke mir zumindest immer genau, wann ich mich wo mit was überschüttet habe.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Immer sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wann immer Sie mögen, danach als Podcast. Woche für Woche sitzt mir hier eine besondere Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Immer schon waren Menschen von Zaubertricks und Illusionen fasziniert. Immer schon wollten sie unbedingt wissen, wie sowas denn möglich ist. Eine schwebende Frau, ein Mensch, der verschwindet, verschwand nicht auch mal der Eiffelturm? Oder war es das Brandenburger Tor? Die Mauer soll ja auch weg sein. Simsalabim jedenfalls. Und die Illusion ist perfekt. Unser heutiger Gast wurde 3 Jahre in Folge zum besten Mentalisten Europas gewählt. Da war er gerade mal Anfang 20. Heute mit 30 hat er an seinen Fähigkeiten noch weiter gefeilt. Es ist herausragend, wie er vor den Kameras erfolgreicher Fernsehsendungen und auf den Bühnen ausverkaufter Hallen Menschen in Hypnose versetzt und wie er, damit versetzte er die Nation schon häufig in Erstaunen, in Windeseile und mit Bravour PIN-Nummern errät oder die Zahlenfolge eines Fahrradschlosses. Zur Welt kam Timon Krause 1994 in Moers, wuchs in Isselburg auf und surft jetzt nach einigen Büchern und vielen Jahren Erfahrung auf der Welle des Erfolgs. Mal sehen, welche Musik er dabei hört.
Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Freue mich hier zu sein. Danke, dass ich dabei sein darf, liebe Bettina.
Wir lernen uns jetzt gerade erst kennen.
So ist es.
Laufen uns heute zum ersten Mal über den Weg. Und wie das so ist, wenn man sich kennenlernt, also wäre es jetzt auf einer Party oder bei einem Essen von gemeinsamen Freunden, dann ist es ja oft so, dass zu den ersten Fragen gehört, und was machst du so? Mhm. Wir können ja grundsätzlich erstmal klären, zwischen uns liegen Generationen und viele, viele Jahre. Also wie das auch ist mit den Befindlichkeiten. In meiner Generation, Jahrgang 67, ist das nichts Besonderes. Ich weiß aber, dass jüngere Leute sich so ein bisschen spreizen und winden und sagen, wieso soll ich mich denn identifizieren durch diese Frage, was machst du denn beruflich?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es, also ich verstehe die Frage schon natürlich, weil man denkt, das ist ein einfaches Einstiegsthema. Ich vermeide sie auch meistens. Ich versuche da nicht zu sagen, was machst du so oder was machst du beruflich, sondern was machst du gern, weil ich das Gefühl habe, das sagt mir öfter mal mehr über die Menschen und entweder können sie mir dann ihren Beruf eben sagen, wenn die sagen, das ist was ich gern mache und was mich irgendwie ausmacht, oder die können mir davon erzählen, wie die sonst so ihre Zeit füllen, wenn sie eben nicht ihren Beruf ausüben, und das finde ich dann oft viel einsichtsvoller letzten Endes, als tatsächlich den Beruf einer Person zu wissen. Aber du darfst mich natürlich gerne fragen, was ich mache. Du weißt es ja auch schon.
Also wenn ich es nicht wüsste, das wäre schon eigenartig. So. Ich will nur darauf hinaus, dass ich das generell mal losgelöst von deiner ziemlich spektakulären Antwort, die dir dann kommt, aber mal einfach mal kurz losgelöst davon. Im Idealfall ist es ja so, dass man seinen Beruf gerne ausübt. Also, dass man das, was man tut, auch gerne tut. Aber selbst wenn man es nicht gerne täte, würde es ja schon auch einen großen Teil des Lebens, viel Zeit auf jeden Fall schon mal in Anspruch nehmen. Und auch das sagt ja schon viel über einen Menschen aus. Und sei es, dass er zu verstehen gibt, ich arbeite in der Bank, aber irgendwie, ich weiß nicht, so richtig happy bin ich nicht damit.
Also müsste vielleicht eine Folgefrage sein, was machst du beruflich und wie fühlst du dich dabei? Wäre dann vielleicht ein gutes Follow-up, um dann mehr Content noch zu kriegen und zu gucken, was steht denn dahinter und wie fühlt der Mensch sich mit deinem Beruf und was sind so die Ansichten dabei und vielleicht auch, was ist der Grund, der zu dieser Entscheidung geführt hat, diesen Beruf auszuüben? Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, naja, ich bin Consultant geworden, ich mache das nicht so gerne, aber ich hatte einfach Bock, richtig viel Asche zu verdienen, damit ich dann geile Sachen machen kann, die mich glücklich machen. Genau. Und wenn jemand sich dafür entschieden hat, dann ist das auch super.
Und ich finde, also zum Kennenlernen ist ja sowohl die Zufriedenheit auch die, als auch die Unzufriedenheit, die aus so einer Antwort resultiert, ja, schon mal aufschlussreich.
Total. Ne? Du kannst natürlich übers Negativ da rangehen und gucken, was macht dich nicht glücklich. Genau. Dann weiß ich genauso viel über dich, wie wenn ich weiß, was macht dich wohl glücklich.
Richtig. Ohne Mentalist zu sein oder Mentalistin. Wir versuchen das jetzt hier mal zu gendern, obwohl es leider gar nicht so nötig ist. Aber da kommen wir vielleicht später zu.
Das stimmt, also, ja.
Ja, also das heißt, wir würden uns jetzt bei einem, in der Küche würden wir stehen und ich würde sagen, willst du das letzte Stück?
Das letzte Stück, ich versuche gerade diesen Kuchen, Schwarzwälder Kirsch könntest du mir anbieten, dann würde ich sagen ja, wenn du sagen würdest, möchtest du den letzten
Bienenstich.
Stück, das letzte, Bienenstich würde ich auch wegsnacken, wäre ich sofort mit am Start, wenn er so geile Creme da drin hat, Käsekuchen wäre ich raus, da würde ich sagen, das könntest du haben und würde dann so tun, als wäre das jetzt sehr höflich von mir, ich würde natürlich dich im Nachhinein absolut guilt-trippen und sagen, oh, jetzt hast du wirklich das letzte Stück genommen, Bettina, wie kannst du es wagen, aber den dürftest du haben, Bienenstich, da wäre ich ehrenlos, den würde ich dann nehmen, würde ich auch nicht teilen.
Guilt-trippen und ehrenlos finde ich schon mal, das notiere ich mir auf jeden Fall schon mal für meinen zukünftigen aktiven Wortschatz.
Guilt-trip ist gut, ne?
Ja.
Das ist, also wenn man das nicht kennt, Guilt-trip bedeutet, dass du jemandem was Gutes tust und dieser Person dann aber ein schlechtes Gewissen anredest darüber, weil du in einer totalen Machtposition bist. Und das ist zwischenmenschlich natürlich absolut nicht zu empfehlen, aber Zwinker, Zwinker, natürlich hocheffektiv, habe ich gehört. Würde ich selber nie machen, aber habe ich gehört, es funktioniert sehr gut.
So, nun ist es also so, dass ich da sage, das war nett mit dem Käsekuchen.
Sehr gerne. Hast du wirklich angenommen einfach?
Habe ich angenommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann reden wir über, keine Ahnung, das Ambiente. Ich würde sagen, woher kennst du die Gastgeberin? Und vielleicht würde ich sagen, und was machst du so? Vielleicht würde aber auch eine deiner Antworten schon irgendwie mich da reinholen. Und dann sagst du sowas wie, ja, sagst du, ich bin Bühnenkünstler oder sagst du, ich bin Mentalist?
Ja, das käme so ein bisschen drauf an, nämlich wie der Vibe ist und was für ein Vibe ich von dir kriegen würde. Wenn ich das Gefühl hätte, wenn ich jetzt sage, ich bin Mentalist, Gedankenleser und ich hätte das Gefühl, dann ist die Folgefrage sofort, ah krass, kannst du mir was zeigen und ich rufe 20 Freunde rüber, dann würde ich es wahrscheinlich vermeiden. Dann würde ich vielleicht sagen, ich bin Bühnenkünstler, ich bin Comedian,
Entertainer. So weit würdest du gehen, dass du sagst, du bist Comedian?
So weit bin ich gegangen. Ja, das ist ein bisschen dreist, weil ich leider nicht so witzig bin.
Naja, du bist amüsant, aber dass du bist kein, also ich hätte dich Comedian. Jetzt nicht als Comedian.
Aber es schmettert die Frage nach, kannst du mal was zeigen, sofort ab.
Ja, was zeigen ja, aber dann ist es ja so, dann, was man ja schon auch erwartet, viele Leute erwarten ja von, gerade von Comedians, Anke Engelke war vor einiger Zeit da und die hat schon auch gesagt, dass sie, jetzt, ich gebe das mit meinen Worten wieder, dass das dieser Erwartungshaltung anderer Leute, dass alle immer denken, du sollst wahnsinnig lustig sein. Du musst doch jetzt wahnsinnig lustig sein als Comedian.
Das stimmt. Wenn ich das Gespräch richtig töten möchte oder richtig langweilig rüberkommen möchte, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, ich habe Philosophie studiert.
Ja, guck, das ist doch super.
Und dann siehst du sofort die Fresse fallen. Dann denken die Leute, alles klar, ich suche mir einen besseren Gesprächspartner irgendwie, ich bin raus.
Ja, genau.
Und ich weiß, dass ich jetzt nicht hier stehen muss und irgendwie PIN-Nummern raten werde.
Genau. Ich habe Philosophie studiert und am häufigsten benutze ich die Uber-App und das war es jetzt. Ich habe gar keinen Bock, das zu vertiefen.
So, und wenn ich aber einen anderen Vibe kriegen würde, dann würde ich auch sagen, ich bin Mentalist oder ich bin Gedankenleser und dann könnten wir uns darüber unterhalten. Aber ich mache das wirklich nicht mehr gerne, dass ich im sozialen Kontext dann irgendwie jetzt sage, hier, denk mal deine PIN-Nummer und ich errate die, weil das irgendwie so, also so selbstbeweihräuchernd zum einen.
Nein, aber es ist ja schon diese Erwartung, die man, wann trifft man denn in irgendeiner Küche oder meinetwegen auch irgendwo anders einen Mentalisten? Das ist ja schon ziemlich selten und das Interesse, kann ich mir vorstellen, ist groß. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man gerne zwischendurch mal sagen würde, Baumschule. Ich leite eine Baumschule, die habe ich von meinem Vater geerbt und lass uns doch jetzt mal über die Ukraine sprechen oder irgendwas Angenehmes oder tanzen gehen oder so. Du bist natürlich mit deiner Antwort immer auch gleich, du bist niemandem was schuldig, aber du weißt, du wirst jetzt erstmal verhaftet. Jetzt kommen erstmal ein paar.
Und das ist auch völlig logisch. Also ich kann es 100% nachvollziehen. Ich vermeide es halt nur dann, wenn ich denke, es ist ja meine Leidenschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch meine Arbeit, wo ich dann denke, ich habe heute Abend keine Lust zu arbeiten. Ich will einfach sozial hier sein. Und dann lasse ich's.
Timon Krause ist heute hier. Er leitet eine Baumschule und hat 8 Songs aus seinem Leben rausgesucht. Der erste, ich habe dir die Liste auch hingelegt.
Ja.
Billy the Vision and the Dancers, Summer Cat. Das Stichwort, das ich gekriegt habe, ist Sommerlied. Aber wie ist dir da dieses Lied begegnet oder was siehst du da?
Ich kann dir genau sagen, was ich sehe, und ich kann auch genau sagen, wann es mir begegnet ist. Und zwar, vielleicht kann ich sogar auf den Monat datieren, ich würde mal sagen Februar oder März 2010. Und das weiß ich, weil ich mich im Februar oder März 2010 ganz unsterblich offensichtlich nicht, aber damals meines Wissens nach unsterblich verliebt hatte in eine junge Frau. Wie alt war ich da? 16, sie wird dann 15 gewesen sein, glaube ich. Und die hat mir dieses Lied gezeigt. Und die hat immer gesagt, das Lied hat das Musikvideo, das ist also, was ich da sehe, hat das Musikvideo, ich glaube, auf Formentera gedreht. Das war nämlich eine Bierwerbung. Ich glaube, für Corona-Bier, wenn ich mich nicht täusche. Es könnte ein anderes Bier gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Er hat also eine Bierwerbung gedreht auf Formentera. Sie hat mir dieses Lied gezeigt, hat immer gesagt, ich möchte diese Insel mal sehen. Ob sie die Insel dann jemals gesehen hat, weiß ich nicht. Wir haben irgendwann den Kontakt dann wieder verloren. Und ich habe dieses Lied aber mitgenommen. Es ist für mich nämlich das absolute gute Laune Sommerlied. Wenn ich irgendwie in der Küche stehe und ich koche was, dann mache ich das Lied an und dann zappel ich irgendwie durch die Gegend. Ich traue mich nicht dazu, tanzen zu sagen, aber ich zappel durch die Gegend und das Lied läuft.
Und kannst du es lösen von dem Gedanken an sie?
Ja, 100%. Ja, gut. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you.
Timon Krause ist heute hier. Er ist Mentalist und gehört zu den international erfolgreichsten Bühnenkünstlern dieser Art. Nun ist das Radio ein bedingt gutes Medium, um deine Künste weiterzutragen. Aber so ein bisschen können wir uns da mit Sicherheit ranrobben. Zudem geht es ja auch in dieser Sendung in erster Linie um deinen Lebensweg, um bestimmte Stationen, den du warst, vielleicht auch Menschen, die du getroffen hast, die 15-jährige namenlose Songgeberin haben wir ja eben schon kennengelernt. Nochmal zu deiner Berufswahl. Also ich habe mal eine Geschichte über Glück geschrieben und es gibt ja viele Leute, die abergläubisch sind, das weißt du auch. Vielleicht profitierst du sogar von diesen Menschen, das weiß ich nicht, das können wir nachher mal klären. Und ich habe mir überlegt, es gibt ja sicherlich auch abergläubische Schornsteinfeger. So, es heißt ja, wenn man einen Schornsteinfeger anfasst, das würde einem Glück bringen.
Ja.
Das heißt, ich habe mir vorgestellt, auf so einer Schornsteinfegermesse oder so, wie der abergläubische Schornsteinfeger sich gegenseitig
berühren, und auf einmal wird es irgendwie unerwartet sexy auf dieser Messe,
vielleicht,
weil natürlich alle irgendwie Ruß am Körper haben und sich aber alle berühren. Und wer die meisten Schornsteinfeger berührt hat, der hat dann das meiste Glück.
Vielleicht tun sie es auch nicht so offensichtlich. Vielleicht ist es auch als Schornsteinfeger verwerflich, wenn man zugibt, dass man an sowas glaubt. Und dann tut man das nur so ganz heimlich, dass man so sagt, du hattest da was auf der Schulter, aber eigentlich
berühren die sich. Ja, eigentlich ist das so ein kleines Game zwischen denen, dass sie sich immer so im Vorbeigehen, so hoppla, da schon wieder eine Probacke berührt. Oh, das, hey, du hattest
kann auch einfach eine Schulter sein, das muss gar nicht sexy sein. Ich will damit nur sagen,
ich habe das jetzt so auf Zwang sexy gemacht in meinem Kopf, aber vielleicht finde ich Schornsteinfeger einfach irgendwie ein sexy Beruf, das weiß ich nicht. Da muss ich mal hinschauen, ob da vielleicht was
ob da was drunter liegt bei
dir. Getreu des Mottos, nicht abergläubisch sein, das bringt Unglück, laufen so also die Schornsteinfegermessen ab.
Vielleicht, das ist ja nur mutmaßlich. Mhm. Aber wie ist das denn oder wie könnte ich es mir vorstellen, wenn sich zwei Mentalisten gegenüberstehen? Ich habe mir auch kurz vorgestellt, wie es ist, wenn du dich in eine Mentalistin verlieben würdest und ihr zwei dann immer so Situationen gar nicht und Sätze gar nicht zu Ende bringen müsstet.
Ich wollte
sagen, sondern immer nur
eine sehr
so
stille Beziehung.
Immer so, jetzt nicht so.
Leute würden denken, wir mögen uns nicht, weil wir immer nur schweigend nebeneinander sitzen, aber eigentlich läuft da ganz viel Kommunikation im Hintergrund ab, ohne dass das jemand merkt. Einer von uns schläft ständig, ist ständig in Hypnose, der andere ist irgendwie dabei, was anderes durchzuziehen.
Ja,
also die Chance, sich in eine Mentalistin zu verlieben, ist relativ gering. Erstmal, es gibt nicht so viele
Woher
davon.
Kommt das? Weil Frauen doch eigentlich ziemlich gut bluffen können, oder?
Ja.
Nee, also du musst mir jetzt nicht recht geben, wenn das nicht stimmt.
Ich würde da nicht mal so einen Geschlechterunterschied machen, tatsächlich, was die Blufffähigkeit jetzt angeht. Vielleicht eine Empathiefähigkeit, die natürlich auch soziologisch gesehen eher antrainiert oder abtrainiert wird. Antrainiert bei Frauen, abtrainiert bei Männern tendenziell. Ich glaube, dass Mentalismus, weil es ja in erster Linie um Bühnenkunst geht, also Entertainment, genau wie viele, viele andere Entertainment-Branchen lange Zeit einfach männerdominiert war. Jetzt kommt natürlich dieser Klischeesatz, alte weiße Männer, aber es gibt Mentalisten-Messen und es gibt auch MentalistInnen-Wettbewerbe. Und wenn du da hingehst, dann sind das wirklich zum allergrößten Teil Männer über 50, die irgendwie ihre Mentalistentricks verzapfen. Und zum Teil ist es auch gar nicht mal so unterhaltsam. Und dann fehlen einfach die Rollenmodelle. Und dann fehlt das Wissen zu sagen, ich kann da jetzt hingehen und auch als junge Frau mir wünschen, Mentalistin zu werden. Das kommt nach und nach. Es gibt langsam Mentalistinnen. Es fehlt aber noch. Und ich glaube, das wird noch so 10, 20 Jahre dauern, bis das vielleicht ein bisschen ausgewogener ist.
Ich habe neulich auf Insta von so einem Ehepaar gelesen, ist schon länger her. Das hat einen Privatwald gepflanzt. Die haben mal ein Grundstück gekauft irgendwo. Das ist jetzt wirklich sehr weit hergeholt, was ich jetzt mache, der Bogen, den ich spanne.
Ich bin hochgespannt, ja. Ich bin ganz gespannt, wo das jetzt hingeht. Apropos Mentalistin. Ich war letztens in Netto, ich habe mir einen Bund Bananen gekauft. Du siehst gleich, wo die Metapher hingeht. Die Bananen, habe ich mir gedacht, sind ja so ähnlich wie eure Branche.
Nein. Und die haben, und das ist ganz toll, weil als sie dieses Grundstück damals gekauft hatten, war das alles so karg. Und dann haben sie so nach und nach und nach mit so Setzlingen, kleinen Setzlingen. Und dann sieht man so 20 Jahre später Wälder. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, du bist ja noch jung, du bist 30 und du hast viele verschiedene Standbeine, wenn man so will, oder Talente, dass du dieses Ungleichgewicht, dass du möglicherweise einen Wald mit Mentalistinnen.
Ich fände das schön, ich fände das
toll. Wenn du diese Role Models also wenn du speziell wirklich auch Frauen möglicherweise in Workshops heranführst, ob sie dann reüssieren, ob sie gut genug sind oder nicht.
Ich finde das einen total schönen Gedanken. Ich würde das auch gerne machen. Ich gebe aktuell keine Workshops, weil ich mich gerade auf die Bühne fokussieren möchte. Ja. Ich glaube, das würde später kommen, dass ich vielleicht auch Workshops wieder mit in die Rotation reinnehme. Ich habe aber zwei liebe Freunde, Siegfried und Joy. Das sind zwei Comedy-Illusionisten.
Ja.
Und das gleiche Problem gibt es aber auch in der Branche der Illusionisten. Also, dass es wenige Illusionistinnen gibt. Und ich weiß von den beiden, und das fand ich total toll, dass die ganz spezifisch Workshops machen, nur für Frauen, um zu sagen, wir wollen prozentual die Frauenquote anheben.
Wahrscheinlich sind die meisten Frauen zersägt worden oder verschwunden. Weißt du, war es auch auf den Messen 1810 auf so Jahrmärkten.
Das stimmt.
Und dann hieß es immer, wir müssen die Nummer üben. Frau ohne Unterleib, hier, komm mal her, Lise, stellst du dich zur Verfügung? Und so nach und nach verschwanden die Frauen.
Das stimmt, vielleicht ist das das Problem.
Vielleicht ist das das Problem. Gut, wir kommen zu deinem nächsten Song. Du kannst es ja auch eigentlich, du kannst deinen nächsten Song erstmal anmoderieren.
Der nächste Song, den ich mitgebracht habe, ich habe dir das Stichwort Freundschaft gegeben, du hörst gleich auch warum, ist Te Demoras von La Crush. Und La Crush, das ist eine Band, das sind zwei Freunde von mir, nämlich Felix Walz zum einen und zum anderen mein allerbester Freund auf der ganzen Welt, Henning Neidhardt. Und der geht auch mit mir auf Tour, das ist mein Tourpianist und das ist zugleich auch mein Creative Partner seit 11 Jahren tatsächlich. Ich glaube, seit 11 Jahren arbeiten wir zusammen. Alles, was ich so auf der Bühne gemacht habe, da hat der seine Finger im Spiel gehabt, indem er irgendwie entweder Musik darunter gelegt hat oder mit mir darüber gebrainstormt hat. Und das ist wirklich eine ganz explosive Mischung zwischen uns beiden, die funktioniert super, um Kunst zu machen. Das ist so ein One-in-a-Million-Griff. Ich könnte, glaube ich, nicht die Hälfte von dem, was ich so gemacht habe, ohne ihn gemacht haben. Und darum wollte ich dann hier featuren. Die haben nämlich eine richtig geile Band. Die machen richtig geile Songs. La Crush, Te Demoras, Henning Neidhardt, Felix Walz. Die möchte ich hier mal an den Mann bringen und an die Frau und eine Lanze dafür brechen. Papi, ya pasaron varias horas. ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora. Dame de eso. Papi, quiero darte un beso. O quizá más que eso. O quizá más que eso. Papi, ya pasaron varias horas. ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora. Wir hörten ja gerade eben Musik von deinem weltallerbesten Freund. So ist es. Er ist auch ein Arschloch, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, falls er mithört. Er darf sich nicht zu sehr über den Klee gelobt fühlen. Er ist natürlich auch ein Arschloch, aber ein Arschloch, das ich sehr liebe.
Interessant. Ich wollte dich gerade fragen, was jemand mitbringen muss, der nicht nur dein Freund ist, sondern wirklich dein allerbester Welt und so weiter. Ihr werdet euch ja noch länger kennen als 11 Jahre. Seit 11 Jahren arbeitet ihr zusammen, ne?
Wir haben erst in Amsterdam zusammen gewohnt und dann angefangen zusammen zu arbeiten. Der hat also Klavier studiert, Jazzpiano studiert Und dann haben wir gesagt, lass mal was zusammen machen. Das war auch seine Idee ursprünglich. Und das war natürlich Quatsch, er ist überhaupt kein Arschloch. Was muss so jemand mitbringen? Er ist ein total hochkreativer Typ zum einen, musikalisch wirklich brillant, ganz, ganz toll. Wir klicken einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene und wir haben, ich glaube, das ist das, was in der Arbeit auch so gut funktioniert. Wir haben ganz viel die gleichen Assoziationen. Wir waren mal irgendwann in Amsterdam auf so einem 1920er Jahre Karnevals-Kirmes-Ding irgendwie. Und wir haben da total die gleichen Assoziationen bei gehabt. Und das hat nach sich gezogen, dass wir gemerkt haben, wenn er Musik für meine Show schreiben muss, dass ich zu ihm sagen kann, Henning, weißt du noch, als wir mal irgendwann vor 5 Jahren in den Bergen wandern waren und da ist dieser Nieselregen gefallen, die Stimmung hätte ich gerne, ja, weil ich überhaupt keine Musik komponieren kann. Ich kann ihm aber sagen, guck mal hier, dieses Foto, dieses Bild, mach da mal ein Musikstück draus und dann checkt der, was ich von ihm will.
Dann kann er das.
Und macht das, genau.
War er auch dabei, als du mal, ich weiß, dass es irgend so ein Gelübde zwischen dir und Freunden gibt, dass du keine Fahrstühle und keine Rolltreppen benutzt?
Das waren 2 andere Freunde. Das sind meine ältesten Freunde tatsächlich, Simon und Frederik, mit denen bin ich zur Grundschule gegangen damals. Wir treffen uns auch immer noch, wir waren vor kurzem zusammen in Urlaub. Und mit denen war ich auf Interrail-Tour, auch vor 11 Jahren. Das war der gleiche Sommer, als ich Henning kennengelernt habe dann. Mit denen auf Interrail-Tour und da haben wir uns eingeredet, dass wir keine Rolltreppen und keine Fahrstühle nehmen, egal wie schwer der Backpack sei, damit wir immer fit bleiben.
Ah, während der Reise, nicht generell. Oder habt ihr das erweitert?
Das haben wir dann generell weiter durchgezogen.
Gehst du auch jetzt nicht auf Rolltreppen?
Nicht, wenn die beiden das sehen. Und auch sonst habe ich die manchmal im Hinterkopf, wenn ich am Bahnhof bin und ich könnte eine Treppe oder eine Rolltreppe nehmen. Dann nehme ich manchmal die Treppe, weil ich das Gefühl habe, Simi und Fredi sitzen mir jetzt im Nacken und könnten mich sonst schänden, wenn sie mich auf der Rolltreppe sehen.
Deine Videos werden, du bist in allen sozialen Medien, glaube ich, vertreten, auf TikTok teilweise millionenfach geklickt. Also du hast ja auch sehr unterschiedliche Sachen. Manchmal zeigst du so, ich nenne es jetzt mal Tricks. Das ist wahrscheinlich, ist das ein okayes Wort dafür?
Ja, natürlich.
Gut. Manchmal gibst du auch, das ist jetzt ein zu pathetisches Wort, so ein bisschen Lebenshilfe, aber praktische Tipps, sagen wir es mal so. Zum Beispiel habe ich neulich ein Video gesehen von dir, dass du Leuten sagst, okay, das ist jetzt nicht allgemeingültig, aber so und so könnt ihr euch am besten verhalten oder probiert es mal, wenn ihr eine Panikattacke kriegt. Mhm. Hier sind so 3 Punkte, an die ihr euch halten könnt. Mhm. Ne? Weißt du noch, was du da gesagt hast?
Ich weiß nicht, wann du es gesehen hast, aber eine der Sachen, die ich dann oft gesagt habe oder teile, das sind Mindhacks, nenne ich es dann, die ich teile, also kleine psychologische Tricks für den Alltag irgendwie. Und eine Strategie, die ich auf jeden Fall in Bezug auf Panikattacken geteilt habe, wird gewesen sein, schau um dich rum und benenne 5 Sachen, die du siehst, 4 Dinge, die du hörst. Das ist eine Verkürzung der im Coaching als 5-4-3-2-1 bekannte Methode, die sagt, benenne 5 Sachen, die du hörst, 5 Sachen, die du siehst, 4 Sachen, die du hörst, 3 Dinge, die du spürst, 2 Dinge, die du riechst, 1 Sache, die du schmeckst. Der Grund dahinter ist, dass wir bei Panikattacken ganz oft aus dem jetzigen Moment raussteigen und in so eine Panik über hypothetische Situationen verfallen, was gerade passieren könnte.
Also wir stellen uns das Schlimmste vor.
Genau, passieren könnte in ein paar Sekunden oder ein paar Minuten oder ein paar Tagen, wie auch immer. Und diese Technik zwingt dich wieder in den jetzigen Moment zurückzukommen, indem du also sagst, was sehe ich genau jetzt um mich rum? Ich sehe die Pflanze, ich sehe Bettina, ich sehe den Speaker, ich sehe das Mikrofon und ich sehe den Tisch neben mir. Und plötzlich bin ich wieder hier.
Geht es darum, deine Sinne abzulenken? Also sie, deine Gedanken auch umzulenken von diesen Angstgedanken, denn in der Sekunde selbst,
aus diesem Zukunftsdenken und reinzukommen in, was ist denn genau jetzt, genau hier?
Das ist ein ganz handfester, das sind so ganz handfeste Tipps, die du Menschen geben kannst und darauf will ich dich jetzt auch nicht festnageln, du weißt, dass du kein Mediziner bist oder Psychologe, wobei die Psychologie ja, glaube ich, einen großen Einfluss hat auf das, was du da machst.
Total. Also ganz viel von dem, was ich auf der Bühne mache und auch ganz viel von dem, was ich teile, ist dann praktische, angewandte Psychologie. Und ich bin aber natürlich kein Therapeut, ich bin kein Mediziner und das versuche ich auch in den Videos und in den Büchern und auf der Bühne immer klar zu machen, wenn ich solche Tipps gebe. Wenn jemand sagt, ey, ich habe jeden Tag 7 Panikattacken, dann kann vielleicht dieser Trick wie ein Pflaster einen kurzen Moment helfen. Aber da solltest du natürlich trotzdem dringend die therapeutische Hilfe suchen und gucken, dass du das irgendwie in den Griff bekommst. Ich habe auch mal irgendwann so ein Hack geteilt zum Thema Schmerzen wegdenken. Das geht tatsächlich, das funktioniert sehr, sehr gut. Da gibt es eine Strategie für.
Wie geht die?
Das heißt, die Arbeit mit Submodalitäten. Submodalitäten sind unsere interne Repräsentation sensorischer Erfahrungen.
Also quasi, na, das ist ja eine super Übersetzung.
Die übersetze ich dir jetzt nochmal. Und zwar heißt das, wenn ich eine Erfahrung mache, also einen externen Reiz bekomme, also Schmerz zum Beispiel, dann gibt es automatisch in meinem Kopf eine Repräsentation davon. Beispiel, wenn ich dir mit einer Nadel ins Bein stechen würde, kann es sein, dass du sagst, ich empfinde diesen Schmerz als rot und oder als roten Blitz. Das wäre so eine Repräsentation. Jetzt gehst du, wenn du Kopfschmerzen hast zum Beispiel und du möchtest die wegdenken, kannst du hingehen und sagen, okay, der Schmerz fühlt sich heute rot an, vielleicht wie eine rote Wolke, die über mir schwebt und ungefähr einen halben Meter groß ist. Und statt jetzt zu sagen, ich unterdrücke jetzt den Schmerz, das wäre so ähnlich wie zu sagen, denk nicht an ein rotes Feuerwehrauto, dann passiert es trotzdem. Statt zu sagen, ich unterdrücke den Schmerz, bearbeite ich diese Submodalität, also bearbeite ich dieses Bild, das ich vor mir habe, zu etwas Angenehmerem. Mhm. Das heißt, ich mache vielleicht keine rote Wolke draus, sondern ich mache sie erstmal blau. Jetzt ändere ich ihre Größe zu 5 cm. Ich bewege sie von über mir weg zu vor mir. Und ich ändere die Form von einer Wolke zu einer Sonne oder so. Und die allermeisten Menschen, wenn sie vorher ihre Kopfschmerzen messen und nachher ihre Kopfschmerzen messen, auf einer Skala von 1 bis 10, sagen vielleicht vorher ist das eine 7 von 10 und jetzt ist es auf einmal nur noch eine 3 von 10.
Okay,
und das funktioniert.
Das hilft dir oft schon.
Genau, das reicht. 60 Sekunden oder so. Und das funktioniert, weil Schmerz oder jeder Reiz ganz stark auch von der Wahrnehmung bestimmt wird. Wenn du einen bestimmten Schmerz spürst, kann es sein, dass du Adrenalin ausschüttest, weil sich das bedrohlich anfühlt, dann bist du im sympathischen Nervensystem. Es kann aber, der ist für Stress verantwortlich. Es kann aber auch sein, dass du, weil du es eben neu modulierst, also neu interpretierst, so wie in dieser Übung gerade eben gegeben, dass dann Endorphine ausgeschüttet werden,
guck mal,
die den Schmerz runterregulieren. Dann bist du im parasympathischen Nervensystem, was dann wieder für Ruhe und Entspannung verantwortlich ist. Und so können eben schon das Bearbeiten dieser mentalen Bilder dazu führen, dass der Schmerz tatsächlich körperlich nachlässt.
Ich bin, was Illusionisten und Magie, was Kleinkunst dieser Art oder auch große Kunst angeht, nicht besonders empfänglich. Mhm. Ich habe aber nicht zuletzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute Sachen gelesen und gesehen, die mich zutiefst beeindruckt haben. Wirklich, wirklich beeindruckt haben. Und du positionierst dich ziemlich klar. Du bist jemand, der erstaunlich transparent arbeitet. Du hast ja auch einige Bücher geschrieben, auch Spiegel-Bestseller, in denen du, ich will das jetzt nicht sagen, Illusionen entkleidest oder auch, ist es nicht dasselbe, als würdest du jetzt einen Zaubertrick verraten. Mhm. In die Richtung geht es nicht. Aber im Grunde sind das schon kleine Psycho-Workshops, die du da, finde ich, Leuten an die Hand gibst, die bereit sind und Bock haben, sich da reinzudenken. Und mir ist einmal mehr bewusst geworden, und das finde ich unglaublich spannend und betrüblich zugleich, wie wenig der Kapazität unserer Gehirne wir eigentlich einsetzen und nutzen. Irgendwann hat jeder von uns im Laufe seines Lebens mal gelesen, ja, wir nutzen ja maximal 10 oder 20%. Mhm. Damit gehen wir so um. Mhm. Also ohne groß, es geht auch nicht um Selbstoptimierung und sei der klügste Mensch der Welt oder so, aber bei bestimmten Dingen, die ich beobachtet habe von deiner Arbeit, sei es, dass du jemanden hypnotisierst, das war bei Joko und Klaas in einer Show, hast du jemanden, wenn ich das richtig interpretiere, hypnotisiert, der innerhalb kürzester Zeit in der Lage war, 20 Informationen, 20 Karten, die ihm jeweils nur 1,5 Sekunden lang gezeigt wurden in so einer Reihenfolge, klack, klack, ein Zahlen, Sie müssen sich vorstellen, ein Kartenstapel und eine Karte, zack, nächste Karte, zack, nächste Karte, zack, nächste Karte, 20 Karten. Und dieser, du hast ihn vorher kurz hypnotisiert, er war dann in Hypnose und konnte fehlerfrei 3 Minuten später oder 5 Minuten später die exakte Reihenfolge benennen.
Genau, das war ein Spiel, das wir mit Frank Thunmann, hieß der, gemacht haben. Da muss ich 2, 3 Sachen einmal aufrollen. Zum einen diese Statistik, die manchmal so um die Welt geht, dass die Leute sagen, man benutzt nur 10-20% der Kapazität unseres Gehirns. Wenn es so wäre, wären wir tot. Das würde nicht funktionieren. Das kommt aus einer ganz alten Studie, die aber fehlinterpretiert wurde. Da stand ursprünglich drin, Menschen entfalten nur 10-20% ihres Potenzials. heißt nicht, sie
okay, also war es auch, ja, ja, okay, genau. So war es aber auch also von mir schon interpretiert, aber du hast natürlich recht,
also ich falsch formuliert. Also die wird immer wieder aber wiedergegeben als Menschen benutzen nur 10% ihres Gehirns, als könnte man eine Limitless-Pille wie in dem Film nehmen und plötzlich wirst du zum Superbrain. Das ist es leider nicht. Okay. Es geht eher, also in der Studie ging es eher darum, Menschen sind todesfaul zum Teil oder auch unsicher oder so und gehen ihr Potenzial nicht an. Aber es ist leider nicht so, dass wir 90% Gehirnkapazität verschlossen haben und wenn wir sie nur öffnen könnten, wären wir lebende Supercomputer auf einmal. So ist es nicht. Was wir mit Frank Thonmann gemacht haben, ist, dass er, das haben wir auch in der Sendung so kommuniziert, ist, dass er eine Mnemostrategie, also eine Erinnerungsstrategie beigebracht bekommen hat, mit der du dir viele Sachen sehr schnell merken kannst. Und das kann im Grunde auch jeder lernen und das geht auch ohne Hypnose. Die Hypnose war dann dafür da, dass der Fokus auch unter Druck und auch in einer Fernsehsendung und die Entspannung aufrechterhalten werden können, um dann diese Memo-Strategie.
Ich verstehe. Ich habe so einen Zusammenschnitt gesehen. So. Ich habe also diese Memo-Strategien, davon habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder Zweite schon mal ausprobiert und dann möglicherweise aus Faulheit auch wieder sein lassen. So, also ich zum Beispiel.
ich nicht, also jeder Zweite. So.
Genau, so, da ist es wieder. Nichtsdestotrotz war es beeindruckend. Und nochmal, es geht mir jetzt gar nicht darum, dass man sich selbst so endlos optimieren soll. Mhm. Aber es ist ja schon schön, finde ich, und schade, dass wir es nicht tun. Es ist ja schon schön, dass wir so viele Informationen theoretisch aufnehmen könnten, ob es jetzt das Erlernen eines neuen Instrumentes ist oder einer neuen Sprache oder was auch immer, und es dann irgendwie nicht tun.
Also ganz viel davon hängt ja auch damit zusammen, dass wir nicht wissen oder nicht erkennen, wie wir am besten Informationen aufnehmen oder lernen. So, jeder Mensch hat einen bestimmten Lernstil und wenn du weißt, wie du das machst, dann hast du da eigentlich schon den einfachsten Hack an der Hand, um zu sagen, wie behalte ich mehr Informationen, weil ich jetzt einmal weiß, wie ich tatsächlich Informationen behalte oder wie mein Gehirn funktioniert. Ein ganz simples Beispiel ist zum Beispiel zu sagen, okay, einfach nur Informationen zu lesen. Es gibt 1000 Millionen Studien, ich habe nachgezählt, es sind 1000 Millionen. Es gibt 1000 Millionen Studien dazu, die gezeigt haben, dass wenn du einfach nur ein Buch liest, du die Information nicht gut behältst. Der nächste Schritt wäre, ein Buch zu lesen mit einer Frage im Hinterkopf. Plötzlich behältst du die Informationen viel besser. Der nächste Schritt wäre.
Was könnte dann eine Frage im Hinterkopf sein? Das so wie so ein.
Wenn jemand mein Buch liest, zum Beispiel, ich nehme jetzt als Beispiel, wenn jemand eins meiner Bücher liest, aber mit der Frage im Hinterkopf, wie erkenne ich, ob jemand romantisches Interesse an mir hat, dann behältst du plötzlich viel mehr Informationen und nicht nur die Informationen, die wichtig sind für dieses romantische Interesse, sondern auch die anderen Informationen, weil du die konstant abgleichst, also assoziierst gegen die Frage, die du im Hinterkopf hast. Und plötzlich bist du aktiv bei der Sache, statt dich nur berieseln zu lassen. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, ich habe was gelesen, ich mache mir Notizen, die mache ich aber nicht einfach so, sondern ich mache Notizen und male dabei eine kleine Skizze. Muss nicht hübsch sein, aber wir denken oft visuell und in Bildern, wenn wir was in einem Bild aufmalen und einen kleinen, ganz stumpfen Grafik aufmalen, behalten wir die Dinge schon wieder viel besser. Mhm. Und der nächste Schritt da oben drauf wäre dann zu sagen, ich male nicht nur eine Skizze, sondern ich male ein Konzeptnetz, heißt die Informationen, die ich bekommen habe, vernetze ich mit Informationen, die ich schon habe. Und plötzlich spiele ich genau in die Arbeitsweise meines Gehirns rein, welches nämlich so funktioniert, dass Informationen immer wieder miteinander und untereinander vernetzt werden müssen und sollen. Und ich behalte auf einmal 90% von dem, was ich gelesen habe.
Und du behältst ja wahnsinnig viel. Also du bist ja auch Speaker, du hast diese Bücher geschrieben, du hast, hast du immer schon so ein gutes Gehirn oder Gedächtnis
gehabt?
Also ich
bin da oben drauf, genau, außer dass ich diese Techniken kenne, bin ich gesegnet mit einem guten Gedächtnis. Ich bin sehr verpeilt und sehr verklatscht im Alltag, aber Sachen
merken. Wie macht sich das bemerkbar, dieses Verpeiltsein?
Ich laufe ständig gegen Sachen, ich überschütte mich ständig mit Sachen. Also Menschen denken, dass ich schwarz trage, weil ich mysteriös sein möchte, aber es ist einfach so, dass ich kein Weiß tragen kann, weil es von allen Leuten auffallen würde, dass ich ständig Flecken auf mir habe. So macht sich das, glaube ich.
Du könntest noch bunt tragen.
Ich könnte noch bunt tragen vielleicht, ja, so Paisley-Muster oder so, das würde auch gehen.
Ach, wie lustig. Okay, aber dein Gehirn, da kannst du dich drauf verlassen.
Genau, ich merke mir zumindest immer genau, wann ich mich wo mit was überschüttet habe.
Ja, okay. Gut. Dann weißt du ja jetzt auch, welcher Song als nächstes kommt. Du hast ja vorhin auf die Liste geguckt.
Ich habe vorhin auf die Liste geguckt, ja. Ich habe es mir nicht aktiv gemerkt. Ich kann noch mal im Kopf durchgehen, welcher jetzt kommen müsste. Ich glaube, Decca, Tethered and Wrapped Around.
Jetzt kommt Yasumo. Wenn ich das richtig ausspreche.
Jetzt kommt Yasumu, glaube ich. Yasumu. Ja, ich muss es konnen. Vielleicht hast du es auch richtig gesagt. Vielleicht kriege ich von ihm dann später Schläge. Also ich habe dir schon wieder einen meiner Freunde untergejubelt.
Ja, ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass du so viele Freunde hast.
Hier war es umgekehrt. Da freue ich mich auch drüber. Es sind gute Freunde. Vor kurzem meinen 30. gefeiert. Da war er auch da. Henning war auch da.
Wie hast du den gefeiert?
Ich habe mir in Berlin eine Location angemietet und 100 Leute eingeladen und 100 Leute sind gekommen und es war wunderschön.
Ach.
Und ich habe Helden meiner Kindheit im Grunde, also Jan Becker ist ein Mentalist, der in Deutschland auch relativ bekannt ist. Der war mal bei The Next Uri Geller, das hat er gewonnen. Da war ich 14, glaube ich, und habe zu ihm aufgeschaut. Schaue auch immer noch zu ihm auf, mittlerweile ist es dazu, aber noch ein Freund. Willi Auerbach, ein Zauberer.
Ah, der ist ja nicht nur Zauberer, der ist ja auch Trickverkäufer. Oder wie würde man sagen, professioneller? Er ist...
Wer denn?
Willi Auerbach.
Willi Auerbach, stimmt.
Wie nennt sich das?
Der baut Illusionen.
Illusionsdesigner.
So.
Wahnsinn, genau. dass man das designt.
Unter anderem Illusionen für die Ehrlich Brothers, nämlich. Den habe ich gesehen, als ich 8 war und war sofort sein größter Fan und habe die längste Zeit seine Visitenkarte bei mir im Kinderzimmer an der Wand hängen gehabt, mit Tesafilm an die Wand gehängt. Den habe ich eingeladen, mittlerweile auch ein guter Freund. Und die haben alle so 5 bis 6 Minuten zum Besten gegeben.
Ach, es gab auch ein Programm.
Es gab ein Programm, wir haben also eine Minishow gemacht, insgesamt so 35, 40 Minuten mit den Leuten, die dann da waren. Sebastian 23 war da, ganz toller Poetry Slammer. Und Yasumu war da, der hat da nichts zum Besten gegeben, der war aber als Gast mit seiner Partnerin vor Ort. Und Yasumu habe ich kennengelernt, als ich vor 4 Jahren eine ganz traurige, depressive Phase hatte, unter anderem auch bedingt durch Corona und den Grund, dass ich nicht auf die Bühne konnte. Und da bin ich morgens immer im Park spazieren gegangen und habe dann Yasumu gehört, das Album spezifisch, Until Forever heißt das. Und das ist so... Wie heißt es? Lo-Fi. Das ist so chillige Musik. Und das habe ich wirklich rauf und runter gehört. Und das hat mir irgendwie gut getan. Und dann habe ich dem irgendwann geschrieben. Ich dachte, naja, ich weiß nicht, wer das ist oder wo diese Person sitzt. Habe ihm geschrieben auf Englisch und gesagt, ey, total tolle Musik. Tut mir einfach gut. Wollte mich bedanken für dieses Album. Und er hatte mir auf Deutsch zurückgeschrieben. Ich habe auf Englisch geschrieben, auf Deutsch zurückgeschrieben, gesagt, ey, mega geil. Ich bin übrigens großer Fan. Dann habe ich gesagt, okay. Wo bist du denn? Er hat gesagt, in Hannover. Ja, wie krass. Naja, dann komm doch mal zur Show, wenn wir das nächste Mal in Hannover sind. Und dann ist er zur Show gekommen und dann haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir auch Freunde.
Toll.
Ein ganz tolles Album und das ist eins meiner Lieblingsliedern von diesem Album At the Sea.
Der international höchst erfolgreiche Bühnenkünstler und Mentalist Timon Krause, Sie haben ihn gerade im Hintergrund schon knacken gehört.
Schlechte Angewohnheit.
Ist heute hier zu Gast. Könntest du dich selbst hypnotisieren, um dir das abzugewöhnen?
Vermutlich. Das Ding mit Hypnose ist aber immer, dass jemand es wollen muss. So, wenn jemand zu einer Hypnotherapeutin geht und sagt, meine Frau hat mich hergeschickt, damit ich aufhöre zu rauchen, wird das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren und ich knack gerne meine Finger.
Du knackst gerne?
Ich knacke gerne meine Finger. Ich habe gar kein Interesse, damit aufzuhören.
Okay, na gut. Ja, dann darum, ich muss
schlechte Angewohnheit, aber es wird mich vermutlich bis ans Ende meiner Tage verfolgen.
Was mich schon interessieren würde, wenn du weißt, dass du es eigentlich ändern könntest, warum hast du den Wunsch, es beizubehalten?
Was irgendwie so ein Druck ablassen ist. Es stört mich einfach nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich es ändern würde.
Okay, wir reden hier, also falls ich es noch nicht, es geht um dieses Gelenke-Knacken. Früher hieß es immer dann, das soll man nicht machen, weil dann da irgendwie Wasser durch...
Das war jetzt mein Nacken, der geknackt hat. Jetzt knacken noch die restlichen Finger.
Okay, ja komm, hör jetzt auf.
Ein paar Finger so.
Hör auf, so verliert
jetzt
man
habt ihr alle gehört. Haben wir jetzt Hörerinnen und Hörer verloren?
Nein, haben wir nicht. Du bist 1994 zur Welt gekommen, im Sommer, im Juni.
So ist es.
Dein Vater ist Niederländer. Deine Uroma Bremerin.
Auch richtig, ja.
Wo kommt deine Mutter her?
Deutschland.
Süden.
Dormagen. Zu uns, ja.
Okay. Du bist in Isselburg aufgewachsen, nahe der holländischen Grenze. Stadtteil Anholt, dann Bocholt, ist das richtig?
Ich habe in Arnold gewohnt die ganze Zeit. Ich bin in Bocholt zur Schule gegangen.
Ah, okay.
Bocholt ist 20 Kilometer weiter.
Und wie sieht's da aus?
Wie sieht's in Bocholt aus? Kleinstädtisch. Es hat 60.000 EinwohnerInnen. So, so relativ klein. Es gibt ein Shoppingcenter, die Bocholter Arkaden. Da hat man natürlich einen Großteil seiner Jugend verbracht, um zu den etwaigen Kleidungsmarken irgendwie zu gehen oder in meinem Fall, um zur örtlichen Bücherei zu gehen. Da habe ich ganz viel Zeit verbracht.
Selbstverständlich. Der feine Herr ist zur Bücherei gegangen.
Weil er zu uncool war, um in die Klamottenläden zu gehen. Das klingt jetzt so, als hätte ich schon da in meinem Elfenbeintürmchen gesessen. Habe ich auch. Aber eher aus Uncoolness. Auch immer noch. Nur heute weiß ich es zu verstecken. Es gibt ein bischöfliches Gymnasium, da war ich, das bischöfliche St. Josef-Gymnasium oder kurz das KAPU, das Kapuziner-Gymnasium.
War das ein Jungen-Gymnasium, ein reines?
Nee.
Okay, und musstet ihr beten jeden Morgen?
Jeden Morgen beten. Mhm. Ich wurde auch einmal zum Direktor geschickt, weil ich auf dem Schulhof einen Mentaltrick ausgeführt habe, bei dem ich an meinen Armen Stigmata simuliert habe. Also
ist das Blut aus dir geflossen?
Die Wundblutung von Jesus simuliert habe und das fand meine Religionslehrerin nicht witzig. Und hat mich dann zum Direktor geschickt, der fand das wohl witzig und hat dann gesagt, naja, mach das vielleicht nicht mehr, wenn Frau, ich habe vergessen, wie sie hieß, wenn die Frau eben in der Nähe ist und hat er mich wieder gehen lassen. Ich wurde nicht der Schule verwiesen.
Ah, okay.
Und ansonsten gibt es da nicht so viel zu sehen. Arnold ist spannender, wo ich gewohnt habe. Da gibt es nämlich ein Wasserschloss mit einem Burggraben drumherum.
Und ist das nur spannend für Leute, die es nicht kennen? Oder ist es auch spannend für Leute, die da wohnen?
Also es ist nur spannend für Leute, die es nicht kennen. Okay. Für mich war der Wald spannend. Ich bin ganz viel im Wald gewesen.
Und was hast du da gemacht?
Spaziert. Als Kinder haben wir da gespielt natürlich, irgendwie mit den Nachbarskindern. Wir haben Stöcke geschnitzt und Ritter und Ritterin gespielt, Abenteuer im Wald gehabt.
Also dann warst du schon in so, du hast ja auch einen Bruder, glaube ich, ne?
Ich habe einen kleinen Bruder,
ist ja. Der ist jünger als du. Also ihr wart schon, du warst jetzt nicht der Lonesome Rider schon damals, sondern du hast auch, irgendwann fing das offenbar ja an.
Ja, irgendwann fing das schon an, also in der Grundschule, Kindergarten.
Hast du noch geschnitzt, Leuten, da hast du noch mit dem Messer, genau. Bist du dann noch in den Wald gegangen, so mit drei oder vier Jahren.
Und irgendwann fing das an, dass ich dann mich eher in mein Zimmer verzogen habe und Bücher gelesen habe und Hypnose-Bücher gelesen habe, Mentalbücher. Ja, das war aber auch okay. Also ich habe da nicht drunter gelitten. Das klingt dann immer so, als wäre man ausgeschlossen oder gemobbt worden oder so, aber ich fand das auch gut so. Ich wollte das eigentlich auch so.
Es klingt vor allen Dingen freiwillig, wenn du von einer Sache so besessen bist, das ist jetzt kein schönes Wort, aber fasziniert, sagen wir es mal so, wenn du so eine Leidenschaft hast und du hast ja offenbar in diesem, es gab so ein Moviepark oder sowas, Freizeitpark.
Ja, Moviepark Bottrop, glaube ich.
In dem du offenbar, so habe ich es in einem anderen Interview gelesen, zum ersten Mal in Berührung gekommen bist, vielleicht schon vorher durchs Fernsehen oder so, das weiß ich nicht, aber mit einem...
Nee, ich glaube, da war das erste Mal. Da habe ich eine Hypnose-Show gesehen, nämlich Hypnose-Unterhaltungsshow.
Früher sind ja so Hypnose-Unterhaltungsshows so gewesen, dass Leute gackernd auf der Bühne rumgelaufen sind. Und das war ziemlich entwürdigend, glaube ich, für die Leute, ne? Hast du sowas gesehen?
Ich habe genau sowas gesehen, ja. So Jetzt seht ihr mich hinten nackt und ihr findet das sehr eklig und ihr ekelt euch davor. Jetzt, weiß nicht mehr, was gemacht wurde, in Las Vegas werden so Sachen gemacht. Jetzt seid ihr total geil und bumst die Stühle und so weiter und so fort. Jetzt ist es euch ganz heiß und ihr müsst euch bis auf die Unterwäsche ausziehen und so. Und das ist,
wird das immer noch so gemacht oder war das damals?
In Las Vegas wird das immer noch so gemacht. Ah, ja. Im Moviepark arbeitet jetzt ein anderer Hypnotiseur, von dem ich weiß, dass es anders macht. Und vielleicht hat auch der damalige Hypnotiseur irgendwann seine Shows nochmal umgeändert. Das weiß ich nicht.
Nee, es sind ja so neue Befindlichkeiten einfach aller Orten. Und das ist sicherlich nicht das Schlechteste, wenn sich das in dem Punkt auch geändert hätte. Ja.
Aber mich hat natürlich das Hypnose-Ding an sich hat mich total fasziniert, das zu sehen. Und das war dann so der Anstoß für mich zu sagen, ich möchte das lernen.
Interessanterweise hast du das umgesetzt, als du nach Hause kamst. Und das hat, also nee, das ist noch nicht interessant. Interessant ist, dass es geklappt hat.
Das ist hochinteressant und ist eher dummes Glück als alles andere. Ich habe nämlich einfach an meinem besten Freund und an meinem Bruder das ausprobiert, was ich auf der Bühne gesehen habe. Und das heißt, ich habe das einfach nachgeplappert.
Was, also du bist müde und du fällst hin, sowas?
Ja, genau. Ich habe mich vor dir gestellt und gesagt, eure Augen werden jetzt ganz schwer. Während ihr meiner Stimme lauscht, könnt ihr merken, wie ihr immer tiefer, immer weiter in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung und Hypnose absinkt und Schlaf. Und jetzt ist Bettina auch weg. Es funktioniert immer noch. Schon wieder dummes Glück gehabt. Ja, das hat funktioniert die ersten beiden Male. Und das hat mir irgendwie so viel Hype und Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dann natürlich die nächsten Male, die es nicht mehr funktioniert hat, weil ich keine Technik hatte, sondern nur ein Skript, das ich nachgeredet habe, dass es mir trotzdem genug Selbstbewusstsein gegeben hat, zu sagen, aber ich kann das ja offensichtlich und ich lerne das jetzt strukturiert. Dann habe ich mir die entsprechenden Bücher zugelegt und es dann mir auf die Festplatte, also aufs Gehirn geschafft.
Interessant, wie es weitergeht und warum Timon jetzt da ist, wo er ist und welche Stationen es bis dahin gab. Das erfahrt ihr und das erfahren Sie im zweiten Teil unseres Gesprächs. Jetzt hören wir Musik. Lungen voller Ozean heißt das Lied. Und es ist ein Künstler, eine Künstlerin, Nachtherz, eine Band.
Lungen voller Ozean, Nachtherz ist eine Auftragsproduktion in Auftrag gegeben von mir für meinen Roman, den ich letztes Jahr veröffentlicht habe. Mein absolutes Herzensprojekt, das versunkene Theater, ein experimenteller Magical Realism Roman. Und ich wollte gerne ein Album zu diesem Roman haben. Und da war dieses Lied also mit drauf. Und wir kennen den Künstler eigentlich schon. Ich habe ihn dir jetzt zweimal untergejubelt. Es ist auch wieder mein bester Freund Henning. Den habe ich gesagt.
Ja, aber Henning kann ein Arschloch sein, sorry.
Hier kann ein Arschloch sein, habe ich vorhin gesagt, ja. Mit einem Zwinkern in den Augen. Und wir haben also diese Künstlerfigur kreiert, die auch im Buch wieder eine Rolle spielt, die diesen Song geschrieben hat. Okay. Und da kommt dieser Song her.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast heute hier im Studio ist Timon Krause. Er ist Bühnenkünstler und gehört zu den international erfolgreichsten Mentalisten dieser Art. Geboren, wir hatten es vorhin schon, 1994 in Moers. Ungefähr 12 Jahre, hast du mal gesagt, warst du alt, als du diese Hypnose-Show gesehen hast und als dann offenbar dieses Samenkorn in dir anfing zu blühen und du dich darauf konzentriert hast. Damit loszumarschieren ist für deine Generation gar nicht so schwer gewesen, weil, okay, 94 zur Welt gekommen, das heißt, da musstest du jetzt nicht auf Bücher sparen oder so, sondern du konntest dich wahrscheinlich auch schon vieler Seiten im Netz bedienen, oder
nicht
war das?
Nicht wirklich. Aha. Also es war noch nicht so ausgeprägt wie jetzt und diese Subszene irgendwie, man kann online alles lernen, war auch noch nicht, zumindest soweit ich weiß, vielleicht hatte ich auch nicht die Skills, da dran zu kommen. War, soweit ich weiß, noch nicht so ausgeprägt. Ich habe damals tatsächlich auf Bücher gespart und das erste Mal mit Büchern gelernt, 4 Jahre lang, bis ich auf ein Austauschjahr nach Neuseeland geschickt wurde. Und da eine Art Mentor, so eine Art Jedi-Meister kennengelernt habe, nur in bedeutend uncooler, also einer der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Aber man hätte erwartet, der hätte jetzt irgendwie einen langen Bart und so eine krasse Robe an. Der hatte aber leider Crocs an mit Socken drin und Shorts, die kariert waren und ein kariertes Hemd mit Senfflecken drauf. Aber total lieber Mann und wirklich ein brillanter Geist.
Auch so verpeilt wie du, der hat sich auch ständig bekleckert wahrscheinlich.
Ich glaube, vielleicht habe ich das von ihm mit übernommen noch, das stimmt.
Das ist jemand, der zahllose Bücher, der hat 150 Bücher geschrieben oder so, die auch in viele Sprachen übersetzt wurden. Also jemand, der sich mit New Age beschäftigt hat, aber auch so Bücher herausgebracht hat wie Is Your Dog a Psychic und sowas.
Ja, das ist eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Richard Webster heißt der Mann. Genau, der hat ist dein Haustier ein Gedankenleser rausgebracht. Der hat wirklich querbeet geschrieben, jeweils immer mit demselben Verlag. Lelewin, oder ich kann den Namen auch bis heute nicht aussprechen. Über alles Mögliche geschrieben und sein Geld hat er aber daneben immer verdient, auch mit Mentalismus-Shows und Cold Reading, also vorzugeben, mehr über Menschen zu wissen, als er eigentlich weiß. Und der hat mich damals auch angesetzt, Bücher selber zu schreiben. Hat mir bei meinem ersten Buch geholfen.
Du hast mit 16, glaube ich, schon, oder sehr früh auf jeden Fall.
Genau, das war in diesem Austauschjahr, habe ich mein erstes Buch über Mentalismus geschrieben für andere MentalistInnen.
Wahnsinn. Ja. Hat er dieses, das ist jetzt klingt wie so eine rhetorische Frage, hat er dieses Talent in dir auch offenbar entdeckt? Ich hatte ja neulich einen Gast hier, ich muss mich jetzt mal kurz konzentrieren. Könntest du kurz meine Gedanken lesen und den richtigen Namen daraus fischen? Jemand, der sagte, er glaubt nicht an Talent. Das macht ihn immer wahnsinnig, wenn von Talent gesprochen wird, denn eigentlich ist es ein Interesse und dann auch ganz viel Fleiß, auch ganz viel Selbstdisziplin und
also ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich würde ihm aber einen Gedanken entgegenwerfen. Der kommt vom holländischen Zauberer Tommy Wonder. Tommy Wonder, ein niederländischer Illusionist, verstorben mittlerweile. Der hat irgendwann mal in irgendeinem Essay geschrieben, Talent ist ein bisschen wie ein Rohdiamant und es gibt Menschen, die werden einfach mit einem größeren Rohdiamanten als du geboren. Es kann sein, dass jemand einfach ein viel größeres natürliches Talent mitbringt für Klavierspielen, als du das hast. Aber der Diamant ist ungeschliffen und ein kleiner geschliffener Diamant wird immer geiler aussehen. Das hat er so, ich paraphrasiere jetzt, der hat das nicht genauso geschrieben, der hat das viel schöner geschrieben, wird immer geiler aussehen als ein großer, ungeschliffener Diamant. Aber es bringt natürlich nichts zu sagen, also es bringt natürlich überhaupt nichts zu sagen, Talent gibt es nicht, es ist alles Fleiß und Interesse, weil es einfach Menschen gibt, die von Natur aus besser in einer Sache sein werden, als du es jemals sein wirst. Aber du kannst den Diamanten, der dir mitgegeben wurde, egal wie groß oder klein es ist, den kannst du schleifen. Und ich glaube, da hat der Vorredner dann eben recht, dass immer dazu kommen muss, Fleiß, viel Zeit reinzustecken und durchzuhalten.
Als deine Eltern gemerkt haben, dass du dich so sehr dafür interessierst, hattest du Schülerjobs, wenn du auf diese Bücher gespart
Gar
hast?
Gar nicht.
Hattest du das Glück, Taschengeld zu kriegen?
Ich hatte Glück, Taschengeld zu kriegen und habe das dann damit gekauft. Und habe dann aber relativ zügig auch angefangen, so Tante-Emma-Geburtstage zu machen oder Kindergeburtstage
Klar.
30 Euro, 50 Euro irgendwie dann dafür zu bekommen. In Kindergärten bin ich aufgetreten, dann in Schulen.
Ach super, was hast du? Hast du erst so Sachen gemacht wie die Münze hinterm Ohr oder was hast du gemacht?
Nee, das waren immer von Anfang an, ich glaube schon, das waren immer so Hypnose-Gedankenlese-Geschichten eigentlich.
Oh.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal das Hütchenspiel mit eingebaut, also unter welcher Nussschale befindet sich die Erbse. Das mache ich auch immer noch total gerne. Das ist auch ein Spiel, wo viel Psychologie mit an Bord kommt, aber auch eben ein Tacken Fingerfertigkeit. Aber ich habe also nie einen Schülerjob gemacht. Ich muss mir von meinen Freunden und Freundinnen immer anhören, dass meine Hände nie ein ehrliches Fünkchen Arbeit verrichtet haben. Das stimmt leider auch. Und dann bin ich auch noch hingegangen und habe Philosophie studiert und habe gesagt, nee, ihr arbeitet mal. Ich erzähle euch vom Sinn des Lebens und mach Kunst. Ja, ja.
Naja, was wolltest du denn machen mit Philosophie? Da war es einfach wirklich, wusstest du schon, das ist so eine Art Platzhalter, denn eigentlich willst du als Künstler arbeiten.
Also es war ein bisschen auf Drängen, also ich habe Lust auf das Thema gehabt, aber es war ein bisschen auf Drängen meiner Eltern. Die haben gesagt, Künstler ist brotlos, studier bitte was als Backup.
Und dann macht der Philosophie.
Dann habe ich gesagt, dann mache ich Philosophie. Und dann haben die, glaube ich, gesagt, dann werd besser Künstler. Und so ist es gekommen.
Naja, aber das war natürlich dann auch schön Amsterdam. Also du bist in der Nähe der niederländischen Grenze groß geworden. Mhm. Das heißt, es war jetzt auch nicht so ein Riesensprung, aber Amsterdam ist ja schon nochmal so ein Mikrokosmos, was ganz Besonderes. Ne?
Ja, total.
Da hast du sicherlich auch eine Art von Erfahrung sammeln können.
Da habe ich verschiedene Erfahrungen sammeln können in Amsterdam. Habe ich verschiedene Erfahrungen sammeln können, ja.
Und du bist so früh schon ausgezeichnet worden. Also ich meine, bester Mentalist Europas. Also ich meine, und das in 3 Jahren hintereinander. Du warst im Finale von Netherlands oder Holland's Got Talent.
Holland's Got Talent, das ist so wie das Supertalent, aber statt, ich weiß nicht, was man hier kriegt, ich glaube 100.000 Euro oder so. Wenn man das gewinnt, da kriegst du, glaube ich, das Busticket gezahlt. Wenn
das kann nicht sein.
Das ist ganz, ganz klein, aber hat uns damals die erste, also uns, meiner Band, die mit mir auf der Bühne steht, eben der vorhin benannte Henning und Kevin, hat uns die erste Theatertour beschert. Über diese Show, ja.
Glaubst du, es bestand für dich irgendwann mal die Gefahr, dass du, die Bodenhaftung verlierst? Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber dass du so ein bisschen größenwahnsinnig wirst?
Bestimmt. Also ich habe immer zu meinen Liebsten gesagt, wenn ich abhebe, dann holt mich bitte direkt auf den Teppich zurück, weil ich ein ganz großes Problem mit Arroganz habe. Was heißt ein Problem mit Arroganz? Also ich mag das einfach nicht an Leuten, wenn sich jemand besser findet oder überlegen findet wegen irgendwelcher externen Faktoren. Ich finde das total eklig und weiß aber natürlich trotzdem, dass viele Menschen, die abheben, das nicht mit Absicht machen, sondern dass denen das so passiert. Und ich habe da total Angst, dass mir das passieren könnte und sage darum, mein Liebsten, wenn das passiert, dann müsst ihr mir das sofort sagen. Ich glaube, so weit bin ich da immer hoffentlich einigermaßen dran vorbeigeschlittert.
Du hast ja auch vorhin etwas von depressiven Schüben gesagt. Mhm. Vielleicht ist das wie so ein Gegengewicht, dass ihr dann doch dahinter fragt, man sich ja, denke ich, häufig in so einer Stimmung.
Man hinterfragt sich da zum einen häufig und zum anderen lag bei mir unter diesen Schüben dass ich mir ganz viel Validierung von außen holen wollte.
Das also heißt, Werteinschätzung.
Genau,
oder
wer, dass Leute mir applaudieren oder mir sagen, guck mal, was du für ein geiler Typ bist. Und wenn das natürlich da drunter steckt, dann ist es vielleicht im ersten Moment sowieso schon mal schwer abzuheben, wenn du nicht so richtig in dir selber eine Basis hast. Und das war dann auch in therapeutischen Sitzungen ein ganz großes Thema, zu sagen, okay, wo kriegst du denn deinen intrinsischen Wert her, ohne dass Leute dir sagen müssen, du bist toll. Denn was ist denn dann, wenn die Bühne auf einmal wegfällt, wie eben zum Beispiel während der Corona-Pandemie-Zeit, wo man nicht mehr auftreten durfte, da hatte ich auf einmal ein Riesenproblem, weil meine ganze Identität eingebrochen ist und ich dachte, ja, wer ist denn Timon, wenn ihm keiner sagt, dass Timon toll ist? Und das ist dann so das Projekt gewesen, das wieder aufzubauen und zu gucken, wer bin ich denn dahinter?
Das wird ganz vielen Leuten so gegangen sein.
Das kann auch sein, ja.
Glaube ich wirklich, also nicht nur Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstlern, sondern viele soziale Infrastrukturen sind da ja irgendwie blockiert gewesen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich eine sehr interessante Reise. So dieses, also man hat möglicherweise erstmal, leidet man drunter und denkt, oh Gott, wie soll ich loslegen? Habe ich die Instrumente dafür und so, aber unterm Strich, ich weiß jetzt nicht, ob du diesen Timon, von dem du da gerade gesprochen hast, den du dann letztendlich da rausgefischt hast, bei dem man den Applaus und die Bühne abzieht, ist das ein guter Typ? Magst du den?
Ich glaube mittlerweile, also es ist ein bisschen so ein Arbeitsprojekt, das auch weiter zu finden, aber ich habe zum Glück Menschen an meiner Seite, die mir dabei helfen und ich glaube, dass ich jetzt fast bereit wäre, dann auch die Bodenhaftung zu verlieren. Meine nächste Tour heißt Messias. Hallo Grüßen war angemessenerweise. Dementsprechend sind wir vielleicht auf einem guten Weg.
Bereit, die Bodenhaftung zu verlieren. Ja.
Ich wollte das eigentlich untertiteln mit Timon Krause ist Gottes Sohn, weil ich das extrem witzig finde, persönlich damit zu sticheln. Ich glaube das natürlich nicht wirklich. Mal ganz kurz zur Einordnung. Zur Hälfte. Ich glaube, das ist natürlich nicht wirklich eigentlich.
Wir alle sind ja Gottes Kinder, wenn schon.
So, wenn schon sind wir alles Gott. Dankeschön. So, hab das dann gelassen. Und warum das Messias heißt, wird natürlich letzten Endes in der Tour ersichtlich nicht, weil ich glaube, dass ich wirklich der Messias bin.
Nein. So, was haben wir? Pass auf, wir nehmen jetzt Decker, was wir eben geschoben haben.
Ja.
Wie ist das? Oder wollen wir Joef nehmen?
Na, dann nehmen wir jetzt Joef tatsächlich.
Okay.
Wir kriegen jetzt Where is my mind? Ursprünglich ein The Pixies-Lied hier, aber
okay.
Das
Version.
Ist es.
Ja, schön.
Genau, hier gecovert von, ist es Joef oder ist es Joaf? Es ist, glaube ich, ein israelischer Künstler, ich weiß es also nicht. Er kommt aus einem Kinofilm, aus Sucker Punch, aus 2011, glaube ich, ist der Film.
Mhm.
So ein Fantasy-Science-Fiction-Film irgendwie, keine Ahnung, hat jetzt auch nicht so die Riesenwellen geschlagen damals. Aber da habe ich damals im Kino diese Version zum ersten Mal gehört. Und ich mag das Lied total und ich fand, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut zum Thema so Mental Health. Where is my mind? Ich kann mich da immer drin wiederfinden.
Radio 1, die Hörbar Rust, vielleicht hören Sie dieses Gespräch als Radiosendung, wenn Sie jetzt erst einschalten und denken, Mann, Mist, den Anfang hätte ich mir aber auch gerne angehört, lucky you, denn diese Gespräche gibt es immer auch als Podcast über die Radio 1 Homepage, über die ARD Audiothek oder die gängigen Podcast-Plattformen. Timon Krause, Sie werden ihn wahrscheinlich kennen, wenn nicht, er gehört zu den international erfolgreichsten Mentalisten der Welt, kann man übrigens sagen. Hat schon verschiedene Bücher herausgebracht, sein erstes mit 16, ist ja auch wirklich bemerkenswert. Und das aktuelle heißt Sei deiner Zeit voraus, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen.
Mhm. So ist es.
Erschienen bei Rowohlt.
Yes. Mit meinem Antlitz vorne drauf, was ich persönlich immer fürchterlich finde, das weiß der Verlag aber auch.
Ja, was verkauft sich besser mit Sicherheit?
Vermutlich.
Denkprinzipien für die Welt von morgen. Das ist ja erstmal, das ist ja ein dickes Ding.
Ja, also man muss natürlich irgendwie einen guten oder einen verkaufsstarken Titel finden und dann einen verkaufsstarken Untertitel mit einem bestimmten Versprechen da drin. Das Buch dreht sich im Grunde darum, es hat übrigens einen Spiegel-Bestseller-Sticker bekommen, ich habe mich sehr darüber gefreut, es dreht sich im Grunde darum, das Denken der Metamoderne kennenzulernen. Und die Metamoderne ist ein jetzt in verschiedenen Bereichen, in der Kunsttheorie, aber auch in der Philosophie, Soziologie, aufstrebendes Denkparadigma.
Oh, das ist alles viel zu kompliziert. Brich das mal runter.
Ich breche das runter. Also, Grundannahme des Buches ist, unser Gehirn hat vor grob 200.000 Jahren aufgehört, sich zu entwickeln. Das stimmt nicht ganz, es hat nicht aufgehört, sich zu entwickeln, aber die kulturelle Entwicklung hat unsere neurologische, also die Entwicklung unseres Gehirns, abgehängt, überholt, hat sich viel schneller entwickelt.
Oh Gott, dann möchte man sich ja gar nicht vorstellen, was jetzt in den letzten 15 Jahren alleine los war.
Genau. Holy das shit. Ding ist nämlich dabei, dass die kulturelle Entwicklung immer schnellere, immer größere Sprünge nimmt und genommen hat. Und seit diese 200.000 Jahre angebrochen sind, haben wir im Grunde vier verschiedene Denkarten durchlaufen als Menschen. Ich benenne sie ganz kurz, ist aber jetzt erstmal auch nicht wichtig. Wir haben das magische Denken gelernt. Da haben wir das prämoderne Denken gelernt, das moderne Denken, das postmoderne Denken. Das moderne Denken kennst du, das ist so ab 1920 aufgekommen, das ist das Denken, wo wir sagen, wir können die Welt wie eine Art Maschine erklären. Wenn wir die Welt in kleine Teile zerlegen, können wir alles genau erklären. Von wie funktioniert Wind, über wie funktioniert Elektrizität, über wie funktioniert der menschliche Geist. Wir können alles kleinteilig erklären. Danach kam das postmoderne Denken, grob 1970, bis in meine Generation mit rein. Es hat dann gesagt, wir können nicht alles kleinteilig erklären. Viele Sachen sind nicht mal faktenbasiert zu erklären, sondern sind relativ. Und auf einmal kommen wir in einen Bereich, wo wir sagen, ey, jeder Gesichtspunkt darf gehört werden. Jede Wahrheit ist gleich viel wert und dann irgendwann ganz, ganz schlimm. Meine Meinung ist genauso viel wert wie deine Fakten. Kriegen wir natürlich große Probleme. Und jetzt werden diese Denkarten aber überholt vom sogenannten metamodernen Denken, das kommt jetzt als nächstes. Das metamoderne Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es willentlich zwischen diesen vier eben benannten Denkarten hin und her wechselt. Und das ist wichtig, weil, du hast es gerade schon erwähnt, in den letzten 15 Jahren die Welt sich so enorm ausgebreitet hat, dass wir aus ganz verschiedenen Kulturen und ganz verschiedenen Bereichen, ganz verschiedenen Demografien, in verschiedenen Lebensbereichen, live, online, völlig egal wo, immer wieder mit ganz verschiedenen Denkkulturen konfrontiert werden. Und um da überhaupt mit Leuten in eine Diskussion gehen zu können, ist es wichtig, diese Denkkulturen zu verstehen, auch bei uns selber zu verstehen, welche Denkkultur wir gerade benutzen und dann bewusst in eine bestimmte Denkkultur rein oder rauszugehen. Und da habe ich dann diese 13 Denkprinzipien daraus abgeleitet, die sind dann nicht technisch, sondern praxisbezogen, um zu sagen, guck mal hier, so kannst du dich in einer komplexen Welt wieder zurechtfinden und brauchst dich nicht länger verloren zu fühlen.
Das für mich als Laien Interessante oder auch nicht Einsehbare ist ja, ich beobachte diese Veränderung. Nochmal, ich bin nochmal eine andere Generation als du und ich bin auch wirklich ziemlich froh, zu dieser Generation zu gehören, weil ich Dinge anders gewichten kann. Ich kann von bestimmten Dingen extrem profitieren, habe aber das Gefühl, dass ich bestimmte andere Sachen, mir bestimmte andere Skills ganz klar angewöhnt habe, weil es damals keine Apps oder keine anderen Lösungen dafür gab. Ich fühle mich deswegen möglicherweise sehr viel sicherer als Menschen, die um einiges jünger sind als ich. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln und wir nicht mehr hinterher evolutionieren und ich auch das Gefühl habe, dass diese ganzen Paradigmen nicht nur abgelöst werden, sondern wie in so einem Karussell irre schnell an uns vorbeirauschen, wir aber parallel dazu immer noch diese Wesen sind, die schlafen müssen, immer noch diese Wesen sind, die geliebt sein und gesehen sein wollen, immer noch diese Höhlenmenschen sind, die sagen, ich will zur Gruppe gehören, bitte nehmt mich mit, lasst mich nicht zurück.
Genau.
Das finde ich ist so irre.
So, und das ist dann eben, worauf dieses Buch hinausläuft, was diese Denkart bezwecken möchte, ist zu sagen, wie kannst du in einer Welt, die sich schneller entwickelt, als du mithalten kannst, wie kannst du dich trotzdem stabilisieren? Und wie kannst du deinem Gehirn, deinem Wesen, deiner menschlichen Natur das geben, was die braucht? Und da gehören all diese Sachen, die du gerade erzählt hast, mit dazu, aber eben auch andere Denkstrategien, um zu sagen, na ja, ich bin immer noch so ein Höhlenmensch im Grunde, aber ich muss ja irgendwie auch in der heute gelebten Welt funktionieren, weil die Welt halt so ist, wie sie ist. Wie kann ich das bezwecken?
wir haben das alle, glaube ich. Also widersprich mir gerne, aber so dieses Dazugehören wollen. Ne? Also das, ja. Das wird, glaube ich, egal, ob sich unser Gehirn noch 200.000 Jahre weiterentwickelt oder nicht. Wahrscheinlich wird es Menschen so lange gar nicht geben. Aber würdest du sagen, anhand der Sachen, die du gelesen hast, die Studien, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die Menschen, mit denen du geredet hast, dass wir immer wieder darauf zurückgeworfen sein werden? Ich meine, letztendlich also ist ein Like und ein Follow auch nichts anderes als ein Schulterklopfen oder ein du bist okay oder du bist
das
toll.
Das wird immer mit dazugehören. Also der Mensch ist natürlich ein soziales Wesen und es hat, aber das weißt du, einfach den evolutionären Hintergrund, dass wenn du zurückgelassen wirst, dann stirbst du und dann gibst du dein Genmaterial nicht weiter. Und darum ist selektiert worden für Menschen, die Zugehörigkeitsgefühle verspüren oder verspüren möchten. Und das ist jetzt einfach in uns drin, dass wir dazugehören wollen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, ja.
Ich habe aber das Gefühl, dass die Dinge, anhand derer wir uns positionieren in der Welt, immer abstrakter werden und immer weniger haptisch sind beispielsweise. Also wenn du früher ein echt geiler Typ warst oder eine echt gute Amazone, weil du hast deinen Speer über die linke Schulter geworfen und so ein Mammut und alle so, ey geil, du bist ja toll. Es ist heute so, dass sich durch die Digitalisierung die Dinge so, die sind auf so einer Ebene gelandet, wo auch Skills hinzugekommen sind, die so und durch die künstliche Intelligenz jetzt natürlich noch drauf, die gar nicht mehr so viel mit uns Menschen zu tun haben müssen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ein großes Problem auch in der Digitalisierung ist, dass Dinge auf einmal, die eigentlich zwischenmenschlich ablaufen sollten, so eine Validierung, die zwischenmenschlich abläuft, dass die plötzlich messbar gemacht werden und vergleichbar gemacht werden und dass es ein Wettbewerb wird. Und damit meine ich, dass wenn du mehr Follower hast, du bei dir selber sofort denkst, ah krass, ich habe mehr Follower als du, also bin ich wertvoller oder validierter und ich kann es dir zeigen, denn da steht eine Zahl und das war natürlich früher nicht so und das übt jetzt einen enormen Druck darauf aus, in einem ganz bestimmten Feld, nämlich, nehmen wir Social Media, in einem ganz bestimmten Feld, nämlich Social Media, zu sagen, hier habe ich mehr Follower oder mindestens genauso viele wie du und darum gehöre ich genauso sehr dazu wie du und da wird es gemessen und da ist es sichtbar. Dabei ist das natürlich, also dabei muss das natürlich überhaupt nicht sein und gibt es ganz viele andere Lebensbereiche, wo du genauso wertvoll und wertgeschätzt sein kannst, nur kannst du es nicht sehen. Nur wird auf deine Freundschaft keine Zahl draufgeklebt und kannst du nicht sagen, guck mal hier, ich habe 10 Punkte in der Freundschaft und du hast auch 10 Punkte in der Freundschaft, super. Wir gucken halt auf dieses Social-Media-Ding. Und das machen wir selbstverständlich deshalb, weil die Social-Media-Apps nochmal neurologisch so darauf ausgelegt sind, dass wir immer wieder da draufklicken. Wir werden konditioniert, immer wieder zu schauen. Wir werden süchtig danach. Es werden Signalfarben benutzt, die unserem Gehirn immer wieder zeigen, du musst wieder in diese App reingucken, du musst dabei bleiben. Und auf einmal sind wir in einem ganz ekligen Kreislauf drin.
Wir hören jetzt Decker.
Yes.
Was ist das für ein Song? Wo kommt der her?
Wir hören jetzt Decker Tethered Wrapped Around. Den kenne ich erst seit September letzten Jahres. Wo das mein Nummer 1 meistgehörtes Lied des Jahres, weil ich das dann rauf und runter gehört habe. Absolutes Lieblingslied. Ich finde es einfach geil. Und ich habe es hier reingepackt, weil ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, auf viele Live-Konzerte zu gehen. Ich möchte mehr Live-Kunst wiedersehen. Und das war das erste Live-Konzert, auf dem ich dieses Jahr war. Und da hat er dieses Lied auch gespielt. Und es hat mich erfüllt. Ich fand es toll. Es war absolut worth it.
Er ist noch kein Freund von dir.
Ist noch kein Freund
von mir.
Aber
es kann ja kommen.
Also, ich habe mehrmals versucht, über Instagram Kontakt aufzunehmen und zu sagen, cool, aber es kam immer nur so ein Daumen zurück oder so. Ich glaube, er hat leider kein Interesse, mein Freund zu sein.
Ich glaube, er hat genug Freunde.
Ich glaube, er ist Familienvater auch und so. Das passt
schon.
Ach
so, er ist Familienvater.
Sonst wäre er natürlich sofort mein Freund geworden.
Ist das ein No-Go-Kriterium, Ausschlusskriterium? Wenn du Familienvater wirst, dann bist du kein guter Freund mehr für dich?
Nein, ich meinte, er hat wahrscheinlich genug zu tun mit seiner Familie.
Ja, du hast ja auch genug zu tun.
Das stimmt, aber ich glaube, wenn ich er wäre, würde ich auch eher mit meiner Familie rumhängen als mit dem Zauberclown aus Berlin. Dementsprechend verstehe ich das schon. As I play my part,
Timon Krause ist hier, er ist ein sehr, sehr bekannter Mentalist. Du positionierst dich erstaunlich und ich möchte soweit gehen, erfrischend eindeutig, was zum Beispiel Astrologie angeht. Mhm. Du sagst in so einem Nebensatz auch gerne mal in so einem Interview, dass das alles Quatsch ist, wissen wir, ne? So.
Ja.
Da kriegst du mit Sicherheit viel Ärger.
Da kriege ich ganz viel Ärger von Leuten, die dann sagen, ja, aber ich bin doch Wassermann und das passt immer genau auf alles, was ich da lese und du kannst wirklich alle Studien anweisen. Ich denke halt immer, ey, Astrologie musst du ja wirklich super simpel testen können. Wenn du dann so einen Profi-Astrologen oder eine Profi-Astrologin hast, dann pack die halt in einen Raum mit 12 Menschen und sag, naja, die haben alle unterschiedliche Sternzeichen. Do your thing und sag mir, wem welches Sternzeichen gehört. Dieser Test wurde auch mehrmals gemacht. Er wurde noch nie bestanden. Er wurde einmal, soweit ich weiß, weltweit bestanden. Und zwar von mir. Und zwar, weil ich keine Astrologie benutzt habe. So, also dieses Astrologie-Ding, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Kennen wir uns, heißt das. Da geht's nur um das Prinzip hinter Astrologie, also Cold Reading. Und wie funktioniert das? Ich habe das in meinen Shows nachgestellt und also gefaked, dass ich jetzt Astrologie benutze und wahrsage. Und sogar, wenn du den Leuten sagst, alles, was ihr gleich sehen werdet, ist 100% fake, kommen sie nach der Show trotzdem zu mir und sagen, naja, und kannst du mir nochmal die Zukunft vorhersagen? Weil sie es trotzdem irgendwie nicht annehmen wollen, dass es nicht stimmt, dass es nicht übernatürlich ist.
Wenn du wüsstest, dass das ginge, du weißt, dass es nicht geht. Aber nur
ich glaube, jetzt, also ich bin der Erste, wenn morgen die Studie rauskommt, die sagt,
nein, lass uns kurz, also
dann gehe ich als Erster hin und sage, sorry, ich lag falsch.
Nee, darum geht's mir jetzt gar nicht, sondern stell dir einfach vor, es ginge, dass da käme jetzt jemand an so einem dunklen Herbstabend in so einer Einfahrt und sagt, pass auf, Alter. Ich kann dir jetzt die Zukunft voraussagen. Du wirst dich da vielleicht dran erinnern, vielleicht auch nicht. Also du wüsstest in dem Moment, wer auch immer da gerade vor mir steht, das ist jetzt, es geht. Schalte deine ganze Vernunft aus.
Ja, es geht.
Also, würdest du dich darauf einlassen? Würdest du es wissen wollen?
Gar keinen Fall. Vielleicht würde ich dann so ein Geldring daraus machen. Ich würde sagen, hier, was sind die Ergebnisse vom nächsten großen Boxkampf und ich gehe wetten.
Boxkampf? Wieso spielst du nicht Lotto, wenn man da 36 Millionen kriegt?
Ja, mach die Lottozahlen meinetwegen. Also das ehrlich, war mir so klischee-mäßig. Boxkampf. Vielleicht würde ich mir die Lottozahlen mitnehmen, aber jetzt die Zukunft über mich? Auf gar keinen Fall. Also dann wäre da ja auch so ein Determinismus drin impliziert. Entweder muss er ja Unrecht haben oder ich habe keine Wahl und es kommt so, da hätte ich schon mal keinen Bock drauf. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie sich Sachen entfalten. Ich würde das nicht wissen wollen. Willst du das wissen wollen?
Na, auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich kann mit der Zukunft nichts anfangen, aber ich kann auch mit der Vergangenheit nicht besonders viel anfangen.
Ja.
Das ist so, da habe ich anders als du auch nicht so ein super Gedächtnis einfach.
Ja.
Ich habe auch viel vergessen.
Also was ich machen würde, wäre in die Zukunft zu reisen. Ich würde mir das angucken, so kannst jetzt mal 250 Jahre von jetzt, kannst du dir mal angucken.
Ach,
würde ich sagen, ja, lass mal gucken.
Das würdest du machen?
So einen Tag lang oder so, ja, das würde ich schon machen. So aus Neugierde. Aber gleich ist auch mit, du kannst 100 Jahre in die Vergangenheit reisen, ich würde auch mal rumgucken.
Was würdest du lieber machen? Zukunft oder Vergangenheit?
Zukunft.
Und dann 250 Jahre oder wie viel?
Boah. Also bei allem über 50 Jahre hätte ich schon Angst, dass die Menschheit sich weggebombt hat, dass es einfach nichts mehr zu sehen
gibt. Mach lieber erstmal 50. Komm, das geht jetzt eh so rasant.
Also ich würde nichts in meiner hoffentlichen Lebenszeit machen wollen, weil ich denke, das werde ich ja eh noch erleben, hoffentlich. Und hoffentlich, also vielleicht so 100 Jahre dann.
100
so.
Jahre. Gut, bevor wir davon wieder wegspringen, würde ich dich bitten, die Cold Readings einmal aufzuklären oder diesen Barnum-Effekt, wenn ich den richtig ausspreche. Das ist ja eng miteinander verbunden. Es gibt noch einen Namen, den ich da noch nicht
das
genannt habe.
Fora Statements oder so. Barnum-Effekt. Okay. Die sind benannt nach Bertram Fora, ein amerikanischer Psychologe, der hat 1948 eine Studie gemacht mit seinen Studenten und Studentinnen und die lief wie folgt. Er hat gesagt, ich lasse euch einen kurzen Persönlichkeitstest machen. Dann gebe ich euch eine Persönlichkeitsanalyse. Ihr bewertet bitte, wie akkurat die ist. Das hat er gemacht. Er hat ihnen allen diese Analyse gegeben. Die haben alle gesagt, das hat, weiß ich nicht, 4,5 von 5 Sterne in Akkuratheit. Er hat gesagt, alles klar, jetzt tauscht mal bitte eure Analysen untereinander. Und der Clou des Ganzen war, dass die Analysen alle dieselben Analysen waren. Das hat den sogenannten Barnum- oder Fora-Effekt dann zutage gebracht. Das ist ein Phänomen, bei dem Statements, die so vage sind, dass sie auf jeden Menschen zutreffen würden oder auf die meisten Menschen zutreffen würden, dabei aber so formuliert sind, dass sie sehr spezifisch klingen, bei den Leuten auslösen, dass die Leute das direkt auf sich beziehen. Und da gehören so Sachen zu, wie wenn ich jetzt sagen würde, unter anderem werden so auch Horoskope geschrieben. Bettina, was ist dein Sternzeichen?
Jungfrau.
Jungfrau. Du bist Jungfrau, interessant, dann weiß ich jetzt sofort, Bettina, dass du nach außen hin immer ganz spritzig bist und irgendwie the life of the party, du gehst auf Leute zu, du versuchst Leute miteinander zu connecten, es gibt aber eine andere Seite, die du nur deinen Liebsten zeigst, wo du länger über Probleme nachdenkst, als du es eigentlich müsstest und viel introvertierter bist, als es nach außen hin den Anschein macht.
Oder du bist dir immer selbst der größte Kritiker oder so, ne? Also auch so, ich meine, wer nicht?
Genau, und das war jetzt gerade eben eine verblümte Art zu sagen, manchmal bist du extrovertiert, manchmal bist du introvertiert, ja, das trifft auf die allermeisten Menschen zu, in welchem Maße unterscheidet sich dann, aber die großen Linien sind gleich. Und das ist eben dieser Bertram-Fora-Effekt oder eben ein Barnum-Statement, Barnum benannt nach P.T. Barnum, einem Zirkuseigentümer, der immer gesagt hat, in meiner Show ist für jeden was dabei. Bei diesen Statements ist also auch für jeden was dabei. Und das ist eins der Phänomene, die Cold Reading und Horoskopen unterliegen.
Die Astrologie-Leute haben wir eh schon längst verloren. Die sind so sauer, die sind jetzt irgendwo und haben sich schnappen sich gerade einen Laptop und schreiben eine E-Mail.
Das kann sein. Wenn ihr euch das fragt, wenn ihr es wissen müsst, mein Sternzeichen ist Skorpion. Jetzt werden die wahrscheinlich sagen, ja, wer so gehässig ist und skeptisch ist, der muss auch Skorpion sein.
Du kannst nicht Skorpion sein, das weiß ja selbst ich.
Dann werdet ihr jetzt nämlich sehen, ich habe euch angelogen, wie ein Skorpion das tun würde.
Genau. Aber würdest du
sagen.
Ich bin
im Juni geboren und Stier. Ich bin ein Juni-Stier.
Würdest du
sagen
denn,
die, der ist dickköpfig.
Würdest du denn sagen.
Das stimmt auch nicht, ich bin Zwilling.
Gibt es etwas zwischen Himmel und Erde?
Ich denke, also ich möchte das gerne glauben. Dann sind wir wieder beim Thema Metamodernismus, eben von meinem aktuellen Buch, wo wir gerade drüber sprachen, Sei deiner Zeit voraus. Da spreche ich von ironischer Aufrichtigkeit. Das ist ein Prinzip des Metamodernismus, zu sagen, ich kann ironisch aufrichtig an etwas glauben. Heißt, ich kann sagen, ich möchte vielleicht an einen Gott oder an Energien oder so glauben, weil ich merke, das gibt mir was. Ich bin da auch aufrichtig drin, kann aber trotzdem von außen ironisch draufschauen und sagen, ja, ich sehe schon, dass ich da überhaupt keine Fundierung für habe und so. Ich habe mich halt dafür entschieden, das zu machen. Ich bin Agnostiker ansonsten. Ich weiß nicht, ob es etwas zwischen Himmel und Erde gibt. Ich habe noch keine Beweise dafür gehabt, aber es gibt Dinge, an die ich vielleicht glauben möchte und vielleicht gibt es auch in 30 Jahren andere Dinge, an die ich glauben möchte.
Mhm. Eine der Nummern, hilf mir, das ist nicht eine Nummer auf der Bühne. Wie würdest du es nennen?
Ja, Act, Nummer, passt schon.
Ist, dass du mit Toten sprichst. Was ich sehr interessant finde, ich habe diesen Part jetzt nicht auf YouTube gefunden. Wahrscheinlich gibt es da irgendwas.
Nein, gibt es nicht.
Wie läuft das ab und wie brichst du es dann?
Ich breche es im Vorhinein. Also es läuft so ab, dass ich drei Leute auf die Bühne hole und hypnotisiere und sage, ihr werdet gleich mit der anderen Seite in Kontakt treten. Und ich breche das aber im Vorhinein schon, indem ich dem Publikum sage, alles, was ihr gleich seht, ist 100% natürlich erklärbar. Nichts davon ist übernatürlich. Jeder Talk, den ich hier gleich von übernatürlich mache, ist fake.
Das sagst du bevor, dann sind die drei aber schon hypnotisiert oder hören die das auch?
Die hören das auch.
Aha.
So, das Publikum weiß das. Dann hypnotisiere ich die drei und sage, Person Nummer eins bekommt ein Schiefertäfelchen an die Hand. Und du schreibst gleich bitte in Hypnose, fährt ein Geist in dich und du schreibst gleich zwei Initialien auf. Und das macht diese Person und die schreibt dann zum Beispiel auf BR. Und dann sage ich, haben wir BR im Publikum? Und dann würdest du dich zum Beispiel melden. Ich sage, Bettina, steh bitte auf. Wie heißt du? Bettina Rust, alles klar. BR. Bettina, denk bitte an eine Person, mit der du gerne Kontakt aufnehmen würdest von der anderen Seite, die du mal gekannt hast, die jetzt nicht mehr lebt, und eine Frage, die du dieser Person gerne stellen würdest. Das machst du. Dann sage ich zur zweiten Person auf der Bühne, dieser Geist geht jetzt in deinen Körper rein und du errätst jetzt die Frage, die Bettina hat. Und diese Person errät jetzt die Frage, an die du denkst, sowas wie, geht es dir gut oder so. Das errät diese Person und sie beantwortet die Frage dann auch in Trance und sagt, ja, es geht gut. Dann sage ich, Bettina, konzentriere bitte auf den Namen der Person, mit der du Kontakt suchst. Dritte Person, der Geist fährt jetzt in dich. Du kriegst auch eine Schiefertafel, du schreibst diesen Namen, schreibst intuitiv einen Namen auf, das macht sie. Dann sage ich, Bettina, wie heißt die Person, mit der du Kontakt gesucht hast? Und du sagst, Gerd. Und wir schauen auf die Tafel und es steht tatsächlich Gerd da drauf. Und danach sage ich wieder, alles, was ihr gerade gesehen habt, ist natürlich erklärbar. Nichts davon ist fake. Und trotzdem hast du bei diesem Act immer Leute im Publikum, die weinen. Zum Teil, weil es dennoch sehr berührend sein kann.
Wie schreibt diese dritte Person da Gerd drauf, ohne mit dir vorher kommunizieren und ohne mit mir kommunizieren?
Das bleibt mein Berufsgeheimnis.
Okay,
alles erklärbar. Nichts davon ist übernatürlich.
Okay.
Ist alles letzten Endes psychologisch rückführbar. Auch nichts mit früheren Leben zu tun oder so.
Alles klar. Ich will dazu noch mal sagen, wenn Sie ein ähnlicher Skeptiker oder eine ähnliche Skeptikerin sind wie ich, machen Sie sich die Freude und schauen Sie sich, es gibt im Netz diverse, auf YouTube diverse Clips, in denen man sehen kann, was du tust und auch wie skeptisch dir zum Beispiel Leute wie Joko oder Klaas eben, wie sie auch versuchen, es dir schwer zu machen und sich wegdrehen und damit du das nicht sehen kannst und das nicht ablesen und so weiter. Ja. Und was du da tust, ist schon wirklich einfach extrem virtuos. Das kann man, das ist, ich sag so deswegen, weil diese Übung, die ich jetzt gerade von dir mir habe erklären lassen, mit Kommunikation mit den Toten, das ist natürlich in so einer Show wahrscheinlich komplett anders. Das ist jetzt, wenn man das nacherzählt, hat das
genau,
nicht
den... Genau, also es hat natürlich viel mehr Spannung und Stimmung und das ist auch der düsterste Part der Show gewesen. Der Rest der Show ist nicht so düster oder esoterisch. Da ging es mir wirklich darum zu sagen, guckt mal, wie schnell man emotional in so eine Falle tappen kann, wo man sogar, wenn man gesagt bekommt, es ist nicht echt, trotzdem denken, naja, es muss ja echt sein, anders kann ich es mir nicht erklären.
Aber wie erklärst du dir, dass Menschen betrogen werden wollen? Wir alle wollen ja irgendwie betrogen werden. Wir einerseits sagen wir, es ist die Suche nach der Wahrheit, wir sind die Wahrheitssuchenden, aber eigentlich wollen wir...
Also ich glaube, es ist eine Versimplifizierung einer komplexen Welt. Mhm. Wir wollen gerne einfache Antworten auf komplexe Fragen haben. Man merkt es ganz extrem, dass wenn Krisenzeiten sind, auf einmal die Leute vermehrt zu Wahrsagern und Wahrsagerinnen rennen oder so, weil die denen versprechen, stell mir die Frage, ich gebe dir eine einfache Antwort, die Welt kann so simpel sein und das wollen wir dann glauben.
Mhm. Was man auch wirklich schlucken muss, also das eine ist ja, dass Dinge des Alltags und auch der Geschichte und auch der Politik oft so verklausuliert werden, ne? Dass das nicht klar gesprochen wird, dass nicht nachvollziehbar gesprochen wird, dass die Dinge verkleidet werden oft, sodass möglicherweise viele Leute gar nicht durchsteigen. Das ist nicht gut. Das andere Extrem ist aber auch nicht gut, dass man sieht, dass populistische Parteien ganz links und ganz rechts am Rand wirklich sehr, sehr, sehr einfache und banale Formeln rausballern.
Voll. Und das große Problem ist ja, dass so einfache, banale Formeln emotional geladen sind, die kannst du in 5 Sekunden kannst du es raushauen, euch geht's schlecht, weil diese oder jene im Land sind. Und um das jetzt aber rational zu entkräften, erstmal hat ja ein rationales Argument schon mal viel weniger Impact als ein simples emotionales Argument. Und außerdem brauchst du dann 2 Minuten, um das rational aber kühl auseinanderzunehmen. Das heißt, der Impact-Vergleich ist zwischen, hier haben wir 5 Sekunden emotionale Ladung, simple Message, bam, rein da, versus hier haben wir jetzt 2 Minuten erklärt. Die Parteien, die sich nicht auf dieses Level hinabbegeben wollen, stehen den populistischen Parteien dann im Impact extrem nach.
Ja. Wir müssen, glaube ich, alle schlucken und da beziehe ich mich mit ein, dass es auf bestimmte Dinge keine so einfachen Antworten gibt. Ne? Wir versuchen das immer zu simplifizieren, nachvollziehbar zu machen. Ja. Nachvollziehbarkeit ist auch wirklich wichtig, aber es ist auch, glaube ich, ein Irrglaube, alles gutheißen und alles verstehen zu müssen und zu können.
Voll. Also 2 der Denkprinzipien in diesem Buch sind Komplexitätsliebe und Ambivalenzakzeptanz. Mhm. Also zum einen sich der Komplexität hinzugeben und zu sagen, es ist einfach sau komplex und ich kann es vielleicht nicht im ersten Anlauf verstehen, weigere mich aber es zu vereinfachen, weil ich weiß, das wird mir keinen produktiven Weg offenbaren. Und zum anderen zu sagen, naja, manche Sachen sind einfach ambivalent. Es gibt keine deutliche Antwort, egal wie sehr ich mich bemühe. Und da kann ich mich auch irgendwie drin finden und das akzeptieren.
2 Songs haben wir noch, 2x Musik. Was siehst du da?
Ich sehe da
Quichotte. Ich sehe da.
Ich sehe auf der anderen Seite Quichotte, Blume aus dem Teer. Mhm. Rate mal, wer Quichotte ist.
Ein Freund von dir, das ist Henning, oder?
Es ist nicht Henning. Es ist nicht
Henning. Ist Hennings Bruder.
Auch nicht. Es ist ein Freund von mir, ein Rapper. Ich mag Rap und Hip-Hop.
Hast du keine Freundinnen, die du hier mal hin einschmuggeln könntest?
Keine Musikerfreundinnen aktuell. Leider nicht.
Ja gut, na, daran kannst du ja auch arbeiten.
Könnte ich auch dran arbeiten.
Also Quichotte.
Das ist ursprünglich ein Comedy-Freund von mir. Der also rappt auch, macht einen ganz fantastischen Act. Mit dem habe ich auch ein Album produziert. Handpan plus Rap. Ich spiele die Handpan, das ist so eine Klangschale. Ah, ja. Und er hat darüber gerappt. Das hat verblüffend gut funktioniert. Und dieses ist aber eins meiner Lieblingslieder von ihm. Ganz hoffnungsvoll und ganz schön. Blume aus dem Teer.
Früher Früher war die Zukunft bunt und du blicktest Farben an. Und heute ist die Aussicht grau, wenn man das so sagen kann. Du hast tagelang gemalt und dann bist du manchmal ins Café. Deine Bilder waren gefragt, verdammt.
Hörbar@radio1.de, das ist die E-Mail-Adresse, die Sie brauchen, wenn Sie an dem Gewinnspiel gleich teilnehmen möchten. Vorher habe ich noch eine Frage an Timon Krause. Er ist einer der weltbesten Mentalisten. Kann man Menschen gegen ihren Willen hypnotisieren?
Nicht so wirklich. Es gibt so 10-20% der Gesellschaft, das sind sogenannte Somnambulisten. Das kommt, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aus dem Griechischen oder aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Schlafwandler. Mhm. Das sind Menschen, die extrem schnell und für ihr Gefühl unfreiwillig auf hypnotische Befehle reagieren. Es sind also die allerwenigsten. Und sogar da würde ich sagen, die können sich auch dem abwenden und widersetzen. Also braucht man im Grunde keine Angst zu haben, dass man jetzt gegen seinen Willen plötzlich willenlos gemacht würde.
Aber es gibt so eine, also es gibt dann so eine Grundbereitschaft, die jemand dir gegenüber signalisiert.
Ja.
Ich fand es sehr beeindruckend, in einem Artikel von Zeit Online hochkant zu lesen. Er hat auch wirklich gut geschrieben, der Autor, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe. Aber er hat ein Interview mit dir gemacht und er hat sich auch von dir hypnotisieren lassen.
Mhm. Julian Stopa.
Ah, okay, gut, dass du den Namen parat hast. Also lässt sich gut lesen, kann wirklich gut schreiben, hat diese ganze Szenerie gut beschrieben, alles, was ihm da passiert ist. Er hat sich von dir hypnotisieren lassen und war im Hypnosezustand Herr seiner Gedanken und seiner Beobachtungen. Und das hat mich extrem begeistert, beunruhigt, ich weiß gar nicht. Also er sagte, du hast ihm vereinfacht gesagt, er könne seinen Arm nicht senken. Und er steht dir dann gegenüber und sagt, es kann nicht sein, ich gucke jetzt gerade auf meinen Arm und ich stelle ihm alle möglichen Fragen, aber ich kann diesen Arm nicht senken.
Und das ist so ein bisschen nämlich das Missverständnis, was oft bei Hypnose vorherrscht, dass man ohnmächtig wäre oder schlafen würde oder so, aber das ist überhaupt nicht so. Die allermeisten Menschen sind einfach ihrer Gedanken Herr oder Herrin und haben aber trotzdem die Erfahrung, dass sie bestimmte Sachen auf einmal nicht mehr können, weil sie in so einer hypnotischen Schlaufe gefangen sind, wenn man so will.
Für die sie aber Bereitschaft signalisieren.
Für die sie Bereitschaft signalisieren und aus der sie sich auch durchaus wieder rausdenken könnten.
Alleine, ohne dass du wachgeschnipst wirst.
Ja, total. Also es ist, Hypnose ist kein Zustand, es ist kein Schlaf, es ist eher ein zwischenmenschlicher Prozess, der aufrechterhalten werden muss. Wenn ich einfach bei einer Hypnoseshow aus dem Raum laufen würde, dann würden die Menschen wahrscheinlich irgendwann verwirrt die Augen öffnen und nach Hause gehen und das wär's.
Und vor der Tür stehen und gackern und sagen, warum macht mir niemand auf?
Die würden einfach nach Hause gehen und das wär's. Genau.
Also so dieser ganze Zauber, der würde abfallen.
Das wäre
so
einfach verpufft ganze, dann.
Ja, okay. Es gibt ja auch Menschen, die sich beim Zahnarzt möglicherweise über Hypnose behandeln lassen. Oder auch Rauchentwöhnung funktioniert erstaunlich auch, häufig.
Erstaunlich gut, ja.
Aber, wie du eben schon sagtest, wahrscheinlich auch nur, und das habe ich, die Erfahrung habe ich selbst gemacht, aber auch mit anderen Leuten, die sich das Rauchen abgewöhnt haben, das geht wirklich erst, wenn du nicht mehr willst. Also wenn du selbst sagst, du willst aufhören.
Es gibt dir so ein bisschen die Starthilfe. Du kannst es vergleichen mit jemandem, der sagt, ich will jetzt fit werden, ich gehe ins Gym. Dann hast du mit einem Coach eine Startsession und der gibt dir einen Trainingsplan an die Hand. Aber wenn du den nicht ausführst, wirst du trotzdem nicht fit. Und das ist dasselbe. Okay. Also du hast dein altes Verhalten, das ist wie eine asphaltierte Straße. Der Coach läuft mit dir durchs Gebüsch in dein neues Verhalten einen Trampelpfad und du musst aber die nächsten 2 Wochen immer wieder darüber laufen, bis die alte asphaltierte Straße überwächst und dieser neue Pfad eine neue asphaltierte Straße wird.
Tolle Metapher.
Dankeschön.
Am Ende dieses Gesprächs, sei deiner Zeit voraus, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen, erschienen bei Rowohlt, das ist das Buch. Wir verlosen es 3-mal. Da haben uns eine ziemlich einfache Frage überlegt.
Ich habe in Amsterdam Philosophie studiert, danach in Leiden noch Philosophie weiter studiert für den Master. Ich habe aber daneben 4 Jahre lang eine Kleinkunst- und Theaterschule besucht. Die war nicht in Amsterdam, die war auch nicht in Leiden. Wo war diese Schule?
Schicken Sie die Lösung, die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte in die E-Mail, damit wir Ihnen das Buch zukommen lassen können, wenn Sie denn gewinnen. So, dann bist du mit Messias auf Tour. Es gibt ganz, also bei Semmel kann man nachschauen, Semmel Concerts, wo du wann bist. Es ist so. Das war sehr aufschlussreich, inspirierend, interessant, lustig, schön. Vielen danke herzlichen
dir, es war
Dank.
Schön hier zu sein. Ich habe mich total gefreut.
So, du musst jetzt noch den letzten Song anmoderieren. Ich denke mal, es wird sich dabei um einen Freund von dir handeln.
Nein, ich kenne die Band nicht. Dispatch heißen die. Der Song heißt The General. Wann habe ich den entdeckt? Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren. Ist seitdem aber wirklich mein All-Time-Favorite-Song. Ich würde mal sagen, so mindestens einmal pro Tag höre ich diesen Song. Er ist sehr hoffnungsvoll. Es geht irgendwie um eine Gruppe Soldaten und der General kommt raus und sagt im Grunde, ich habe mir das alles hier angeguckt, das ist alles irgendwie Kacke mit dem Krieg. Ihr seid junge Männer, macht euch sauber, geht nach Hause und habt ein geiles Leben und viel Spaß. Gute Laune-Lied, ich mag es total, ich würde die Band total gerne mal live sehen, die sind noch aktiv und das ist also mein absolutes Lieblingslied.
Vielen herzlichen Dank, lieber Timon.
Dankeschön.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.